ich muss auch sagen zu diesem Ganzen, dass wir da auch so ein bisschen naiv gedacht haben von, wir haben ja jetzt diese Technologie, dann wollen das sicher bald alle. Lange Rede, kurzer Sinn, da ist am Ende rausgekommen, dass wir dann den ersten Ebola-Impfstoff weltweit überhaupt mit zugelassen bekommen haben. Und da gibt es ein paar Tricksereien in CouchDB, dass das nicht so schlimm ist wie bei Git. Eure Anwendung funktioniert jetzt nicht mehr, weil wir kein valides JSON mehr aus der Datenbank bekommen. Wir suchen uns auch eine Version davon aus, aber wir behalten alle Konflikte und sagen, du musst jetzt aber nochmal gucken, was ist jetzt eigentlich das Richtige. Und für mich ist es jetzt total klar, Local First hat auf jeden Fall den Zeitgeist getroffen. Ob es Mainstream wird, weiß ich nicht. Da stehen wir immer noch davor.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von wahren Podcast-Fans wie euch. Wenn ihr es noch nicht getan habt, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung geben könntet. Auf den einschlägigen Podcast-Portalen wie Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns gerne ein paar Sternchen hinterlassen, damit das, was wir hier machen, von mehr Menschen gefunden und gehört werden kann. Danke für eure Unterstützung und danke für eure Sternchen.
Revision 676. Hallo und herzlich willkommen beim Working Draft. Wir sind heute zu dritt. Aus dem Team dabei habe ich den Shep.
Hallo.
Und einen Gast haben wir uns auch dazu geholt, und zwar den Jan Lennert. Hi, Jan. Ich glaube, jetzt habe ich deinen Nachnamen schon wieder falsch ausgesprochen. So,
close enough. Aber hallo, ich bin Jan Lennert.
Entschuldigung. Ich habe nämlich das Haar übergangen.
Alles gut.
Und du warst bereits schon mal bei uns zu Gast, und zwar 2014. Das ist ganze 11 Jahre her. Deswegen sag doch gerne noch einmal, wer du so bist und was du so machst.
Hallo, ich bin Jan. Ich mache Dinge mit dem Internet und Open Source schon ganz lange. Und meine Hauptbeschäftigung schon seit langem ist eine Open Source Datenbank, die sich CouchDB nennt. Und da werde ich heute ein bisschen was zu erzählen zu und zu anderen ähnlichen Teilen. Ansonsten betreibe ich eine kleine Softwarefirma in Berlin mit meinen Kollegen und Kolleginnen. Und ja, wir bieten Dienstleistungen rund um Anwendungsentwicklung, Datenbank-Support und so weiter an. Und wenn wir das gerade nicht kommerziell machen, versuchen wir so viel Open-Source-Arbeit zu machen, wie es nur geht. Und ich lese ganz viel diverse Medien, soziale Medien und bin da einfach viel zu viel unterwegs. Deswegen habe ich zu vielen Dingen sehr viele halbweise Meinungen, die ich, wenn wir über Dinge sprechen, die jetzt gerade noch nicht in der Outline stehen, kann ich da bestimmt auch sehr schön schwadronieren. Aber die Dinge, die ich mitgebracht habe, da weiß ich, wovon ich spreche. Ich hoffe, das wird halt eine halbwegs interessante Unterhaltung.
Ja, schön, dass du da bist. Und der Titel der Folge gibt's schon her. Also unser Schwerpunkt dieses Mal soll sein Local First. Und ich glaube, irgendwie haben wir dich gelesen auf einem der eben erwähnten Fediverse-Netzwerken, als du wahrscheinlich was über die Local First Conf erzählt hast, vielleicht, ich weiß es nicht mehr genau. Genau, Local First Conf. Und da haben wir gedacht, ja, das ist ein cooles Thema, das wir so direkt noch gar nicht hatten und so ein bisschen in einer abgewandelten Form damals, als du zu Gast warst. Da haben wir über viele verschiedene Dinge gesprochen, unter anderem über Offline First. Und dann dachten wir, hey, nach so vielen Jahren, da könnten wir mal wieder ein Update vertragen und vielleicht auch mal so ein bisschen erklärt bekommen, ob Offline First und Local First denn vielleicht das Gleiche sind oder ob es doch nicht das Gleiche ist. Mhm. Genau. Also das ist ja der Kern.
Ich wollte reinfragen, was überhaupt Offline First und Local First genau heißt, also nicht nur was, ob es die gleichen sind, sondern ich habe so bestimmte Vorstellungen, was es bedeuten könnte, und in meiner Bubble ist es gerade irgendwie cool, wenn halt Webseiten Sachen Request queuen können, falls man da irgendwie so ein Busy Manager ist und man ist da am Flughafen und will noch schnell irgendwie bei Tickets die Kommentare drunter hauen und kann die dann halt absenden. Kann man auch sagen, gut, man hätte auch vielleicht eine App dafür benutzen können, anstatt eine Webseite. Aber ich habe auch durch Schätzhinweise ein bisschen Ressourcen gefunden zu Local First und bin da auf eine viel größere Welt noch gestoßen. Und daher freue ich mich jetzt auf die Erklärung, worum es eigentlich genau geht bei Local First und dann eben auch Offline First.
Cool. Ja, dann seid ihr ja schon gut vorbereitet, mir ganz viele schwere Fragen zu stellen, die ich dann hoffentlich auch beantworten kann. ich bin ja eigentlich unter, wie heißt das, auf Englischen sagt man under false pretenses. Also ja, wir sind hier zum Thema Offline, zum Thema Local First haben wir uns ja hier versammelt. Aber ich will auf jeden Fall über Offline First sprechen, was zeitmäßig ein bisschen vorher kam. Und ich würde gerne von mir aus einfach mal erklären, wo das eigentlich herkam, weil ich habe tatsächlich den Begriff Offline First erfunden. Es war zwar im Gespräch mit meinem Kollegen Alex Feierke, aber ich habe den Term zum ersten Mal gesagt und vorgeschlagen, das ist jetzt der Titel, worunter wir Dinge machen sollen. Und das ist ziemlich cool. Den Begriff kennen inzwischen alle. Der ist so übernommen worden. Das, was ich nicht geschafft habe, ist, dass alle wissen, dass der von mir kommt und mir alle viel Geld dafür geben, dass ich denen erkläre, wie das geht. Das hat leider nicht funktioniert. Aber da werden wir wahrscheinlich auch im Laufe der Sendung noch ein bisschen dazu kommen. Das passiert
doch. Du willst deine Rechte vielleicht nachträglich eintragen, ja, genau, weißt du, dass du erstmal wartest und dann.
Genau, es gibt so ein Pattern, das ich immer nur im Nachhinein sehe, wo dann klar ist, ah ja, dann hätten wir das 5 Jahre später gemacht, dann hätten wir das damit groß geschafft, aber wir haben das vorher versucht. Da gab es dann so viel Gegenwind für unsere Ideen, das wollte niemand haben, dann hatten wir keinen Bock mehr. Und dann kommt jemand anders und nennt es vielleicht anders und wird dann damit groß. Und ja, komme ich vielleicht gleich zum späteren nochmal dazu. Ich habe da 3, 4 so eine, das ist immer wieder passiert. Und hier ist das auch so eine Geschichte. Aber diesmal, glaube ich, ist das mit einem Happy End, um das schon mal so ein bisschen Foreshadowing zu betreiben. Das bisschen. Also genug geschwafelt jetzt erstmal, was ist denn das hier eigentlich? Und dazu muss ich halt mit meiner Datenbank anfangen, was natürlich für mich ganz einfach ist. Das Ding, was ich seit 2007 mit betreibe, CouchDB, und seit 2012/13 gibt es noch eine Schwesterkomponente PouchDB mit dem P vorne, also wie eine Pouch, eine kleine Tasche, oder wie ein Kängurubeutel. Und die quasi dieselben Ideen, die CouchDB so hat, aber in JavaScript implementiert und hauptsächlich dafür gebraucht wird, dann auf Webseiten eingesetzt zu werden. In der JavaScript-Umgebung läuft aber auch auf Node und anderen JS-Environments. Und die eine coole Sache, die CouchDB kann, die keine andere Datenbank so richtig gut kann wie wir, ist Datensynchronisation. Und wenn man sich jetzt mit Datenbanken ein bisschen mehr aus oder beschäftigt, dann kommt man oder fällt man über diesen Begriff Replikation recht häufig, wenn es darum geht, wie kann ich jetzt meine Daten auf mehrere Rechner verteilen. Das können im Prinzip alle Datenbanken jetzt. Und das heißt bei CouchDB auch Replikation, aber der Gedanke ist eher Synchronisation, nämlich überall, wo ich einen Punkt habe auf der Welt, kann ich alle meine Daten haben, kann damit interagieren, also Sachen lesen, schreiben, das CRUD, CRUD-Operation damit machen und die dann überall anders hin synchronisieren, wohingegen andere Datenbanken eher sagen, hier ist deine Hauptdatenbank und du kannst alle Dinge, die da passieren, auch woanders hinschieben oder auch auf mehrere andere Datenbanken verschieben, aber es geht nur in die eine Richtung. Und sobald man in beide Richtungen gehen will, ist das relativ schwer, das einzusetzen mit anderen Datenbanken. Und da ist CouchDB und PouchDB funktionieren eher so ein bisschen wie Git, wo wir jetzt hauptsächlich, ja, wir haben unsere EntwicklerInnen-Geräte und pushen und pullen mit GitLab oder GitHub oder anderen Forges, wie sie ja heute heißen. Was Git aber auch kann, ist, ich kann einfach auf eure Laptops, könnte ich einfach pushen, wenn wir da die entsprechenden Netzwerkverbindungen hätten. Das heißt, Git kann auch eine Datensynchronisation, spezialisiert aber auf Source-Code-Ebene. Und dasselbe Prinzip benutzt eigentlich CouchDB auch, ist unabhängig natürlich entwickelt worden, aber vom Konzept her ist das sehr ähnlich. Also wenn jemand Git als solches versteht, dass man benutzt, dass man Dinge überall beliebig hinschieben kann und man besonders halt auch, ihr macht, ne, der Shep macht Änderungen auf seinem Rechner, die Vanessa macht Änderungen auf ihrem Rechner, ich mache meine wie. Und am Ende kommt das alles irgendwie zusammen und passt dann schon. Und da muss man schon mal eine kleine Fußnote setzen. Manchmal klappt es nämlich nicht und dann müssen Konflikte gelöst werden und das ist auch auf der Datenbankebene so, aber da kommen wir später dazu. Aber so funktioniert CouchDB. Man kann einfach überall Daten haben. Und seit es halt CouchDB besonders gibt, haben wir uns halt überlegt, dass es sinnvoll sein könnte, dass man mal Webentwicklung umdenkt von alles passiert auf dem Server zu wahrscheinlich kann es meist ja auf dem Client passieren. Und das war dann 2012, 2013, da kam dann gerade auch React raus und Angular gab es dann auch schon. Also dieses ganze Single-Page-Application-Design kam gerade auf und deswegen passte das alles ganz gut zusammen, dass einfach viel Applikationslogik und State und so weiter alles im Client und im Frontend passiert. Und dann irgendwie nur noch mit dem Server verbunden werden musste. Und wir dachten ja, das ist ja perfekt. Man kann halt, ne, sein React, sein Adonis, was auch, Angular oder was auch immer, einfach mit einem PouchDB verbinden. Man kann dann diese PouchDB als interaktive Datenbank benutzen, einfach im Browser. Und im Hintergrund können dann die Daten zum Server synchronisiert werden oder zu anderen Clients synchronisiert werden. Und schon hat man eine schöne Anwendungsarchitektur, die gewisse Vorteile hat. Man hat ja dann im Browser einfach eine vollständige Datenbank, mit der man interagieren kann. Und dann kann man auch seine Issue-Kommentare auch noch im Flugzeug machen oder in der Bahn, wenn man gerade durch Spandau fährt und es da kurz dahinter kein Internet mehr gibt. Oder ihr kennt in euren deutschen Regionen das auch, wenn man gerade aus der Metropole rauskommt, gibt es dann erstmal kein Internet für kurz, egal mit welchem, ob man es selber machen will oder. Und also nickt hier sehr. Hat das schon sehr oft und viel erlebt. Man kann einfach vollwertige Anwendungen bauen, die auch funktionieren, wenn das Internet mal nicht geht oder auch, wo man weiß, es geht länger nicht. Oder, keine Ahnung, man muss gerade Batterie sparen irgendwie und will deswegen offline sein. Oder man ist gerade auf einer Massenveranstaltung und da reicht auch das 5G irgendwann nicht mehr und so weiter und so weiter. Gibt es viele. Mein liebstes Beispiel ist in Berlin immer der dritte Hinterhof. Zweiter Stock, wenn man da irgendwie ein Business-Meeting hat, da gibt es keine Internets. Das ist zwar Deutsche die Hauptstadt hier, aber Infrastruktur, was da ist, ist da einfach nicht gegeben. Früher konnte man noch die U-Bahn mit hinzuzählen, aber da geht es inzwischen, da kann ich jetzt nicht mehr drüber lästern. Aber das ist auch ein guter Einstieg, den ihr wahrscheinlich dann auch machen könnt. Aber es wird ja immer besser mit der Konnektivität. Warum sollte man sich denn damit überhaupt noch beschäftigen? Und punktuell wird es auch besser, aber im Großen und Ganzen eher auch nicht. Und es gibt auch noch genug. Auf der einen Seite wird halt die Infrastruktur nicht mehr so viel investiert. In den USA sieht man das. Da gibt es immer mehr Leute, die im Mobilnetz sind. Und deswegen müssen die sich dann halt die verwandte Bandbreite immer mehr teilen. Und da wird das Internet tatsächlich über die letzten 10 Jahre langsamer, statt schneller. Und es wird Bereiche geben, wo es nie wirklich richtig Internet gibt, weil keiner will die Alpen zum Beispiel mit Mobilfunkmasten vollkleistern, weil das nicht so schön aussieht. Und das ist auch gut so. Und trotzdem braucht man da eventuell für Bergrettung, Notrettung trotzdem irgendwelche Konnektivitäten oder digitale Helferlein, die einem helfen, da Bergrettung zu machen. Und die sollten ja am besten dann halt auch offline funktionieren. Und das, so eine Beispiele ziehen sich halt durch die ganze Welt.
Ja, ich finde, was mir dann noch einfallen würde heutzutage, ist, dass halt einer der großen Hyperscaler wieder einen Ausfall hat oder sowas und du im Grunde dein zentrales Datenlager nicht zur Verfügung hast.
Ja.
Da können momentan ja einfach alle in Feierabend gehen dann.
Ich kann da ganz dreckige Geschichten erzählen von, wir haben Offline-First-Apps gebaut und betrieben und dann haben wir einen Backend-Upgrade halt verdaddelt. Das hat aber keiner gemerkt, weil alle dachten, ja, ich bin gerade offline. Aber welche Seite offline ist, ist ja egal für die Anwendung, wenn sie dafür gebaut ist, dass es überleben kann. Haben wir noch schnell wieder hingekriegt. Das ist auch schon lange her. Inzwischen passiert uns das nicht mehr. Aber ist ein kleiner, aber doch entscheidender Vorteil, dass man dann, dass die Kunden oder die Kundinnen, Nutzer, Nutzerinnen trotzdem ihre Arbeit weitermachen können oder was auch immer Spaßiges sie gerade machen, dass das auch weiterhin funktioniert. Und zu Beispielen kommen wir später sicher auch nochmal, was dann da alles so machbar ist. Genau, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben so zwei Datenbanktechnologien und ich bin schon sehr ins Detail gegangen, wie die so funktionieren, dabei kann man noch viel tiefer reingreifen, aber das war so die Welt 2007 bis 2013. Wir haben diese coolen Datenbanken und die haben auch so lustige Namen und dann haben die Leute auch so ein bisschen zugehört und NoSQL war so ein bisschen so ein Hype-Thema, wo dann irgendwann MongoDB gewonnen hat und dann war das kein Hype-Thema mehr und in diesem Gemenge haben wir uns halt befunden und dachten dann, nee, Moment, wie schaffen wir das eigentlich, das hier dann noch mehr Leute dafür zu interessieren? Und haben wir, was machen wir hier eigentlich? Und dann, ich bin da super nicht so gut drin und dafür habe ich ja meinen Kollegen Alex. Der kann sehr gut projizieren von, was haben wir denn jetzt? Und was sind die Konsequenzen davon in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Was sind die Folgefragen, die sich jetzt hier stellen werden? Und ich sehe immer nur das nächste Ziel. Ich kenne mir, oh, was ist das Problem? Das ist die Lösung. Was ist das Problem? Das ist die Lösung. Da bin ich richtig gut drin. Aber dieses, dann haben wir das. Und wie kann das jetzt alles gut oder schief gehen? Dafür brauche ich dann andere. Und das hat, wie gesagt, Alex dann gemacht und ist eingeladen worden wir haben dafür einen Artikel geschrieben, zu sagen, warum machen wir das eigentlich? Was ja, wenn man sich ein bisschen länger damit beschäftigt, ist immer bei der Technik immer erstmal die Frage, warum kommen sollte und nicht die Technik selber. Das machen wir sehr selten, aber eigentlich sollte das so funktionieren, das haben wir da mal gemacht. Und da kamen wir auf den Punkt, was sind eigentlich die Werte, die wir mitbringen? Warum ist es sinnvoll, diese Dinge so zu machen? Und da kamen wir auf so ein paar gute Gedanken. Ne? Man hatte diese Standardsituation, da fing das dann auch an. Man hatte ein Mobilgerät und noch ein Tablet und einen Laptop und manche Leute haben auch noch ein Desktop-Gerät und tragen das noch mit rum oder ein Rechner zu Hause und ein Rechner auf der Arbeit oder so. Ist jetzt schon ein bisschen Luxusproblem, aber mindestens jeder hat ein Handy und irgendwie auch noch ein weiteres Computing-Device. Und wie stellt man denn sicher, dass man die Daten überall hat? Und natürlich gab es dann damals schon Dropbox und iCloud oder Mobile Me hieß das, glaube ich, damals noch. gab es dann da schon, also diese Konzepte gab es schon, aber das gab es nicht als, hier ist jetzt die Open-Source-Lösung dafür, dass das jeder machen kann oder jede machen kann, sondern man musste sich das von irgendeinem großen Provider kaufen und dann ist man da natürlich auch in diesem Ökosystem gefangen. Also da war jetzt die erste Ring zu sagen, das wäre doch gut, wenn es diese Sync-Infrastruktur auch einfach für als Open-Source gibt, sodass es jeder und jede benutzen kann. Und das war sehr wichtig zu haben. Da habe ich nachher ein paar richtig schöne Beispiele, die nicht passiert wären, wenn das nicht Open Source gewesen wäre oder die nie mit diesen kommerziellen Projekten gemacht worden wären. Ja, mehrere Endgeräte ist ja dieses Standardproblem auch immer noch. Das konnte man damit schön abgreifen, weil wir natürlich auch so ein bisschen ideell nachgedacht haben. In der Theorie könnte man das jetzt dazu benutzen, zu sagen, man braucht ja gar keine Cloud mehr, die alles zentral steuert und alles weiß. Man könnte ja so ein bisschen wie bei Signal das so machen, alles ist Ende zu Ende verschlüsselt. Die Cloud sieht nur dazu, dass das alles zwischen den verschiedenen Geräten verteilt wird, aber die weiß gar nicht, was da passiert. Sowas könnte man in der Offline-First- oder Local-First-Architektur auch mit einbauen. Also ich würde sagen, Signal ist so eine. Dass man da auch sagen könnte, hier diese große Zentralisierung der Cloud-Dienste, da könnte man mal so eine Gegenbewegung starten und sagen, hey, das wäre doch schön, wenn man das andersrum macht. Das ist auch recht weit betrieben worden. Ich weiß nicht, ob wir dafür Zeit haben heute, aber sprecht mich bei Gelegenheit mal auf Cozy Cloud an. Das ist eine sehr coole Geschichte. Aber das war halt vor 11, 10, 11, 12 Jahren. Und jetzt nach dieser Zeit dann zu hören, ja, wir haben jetzt ja weniger Cloud, wir haben so eine Cloud-Gegenbewegung gemacht. Nein, das ist alles noch viel mehr Cloud als vorher. Also so richtig geklappt hat das auf jeden Fall nicht. Des Weiteren hat das so einen Sicherheits- und Autonomitätsaspekt, dass man, ich habe meine Daten auf meinen Geräten, deswegen kann ich auch entscheiden, mit wem ich die teile, wenn ich dazu jetzt, ich habe den Zugriff auf den Source Code oder die Möglichkeit, das selber alles so zu machen und dadurch, dass das halt Open Source ist, dass das auch langfristig verfügbar ist und nicht irgendwann, Dropbox ist jetzt pleite, was passiert jetzt mit meinem Arbeitsablauf hier? Hat jetzt bei Dropbox nicht passiert, aber es gibt genug andere Beispiele. Oder dann plötzlich, hier ist jetzt das coole Ding weg, weil das Venture-Kapital ausgelaufen ist.
Ja, ich habe da alle meine Läufe verloren. Ich hatte damals Runtastic und ich glaube, die wurden von Adidas irgendwann gekauft. Und vielleicht hätte man es sogar runterladen können, aber daran hat man ja nicht gedacht. Und letztens wollte ich schauen, weißt du noch, wie wir damals da gelaufen sind? Lass uns die Strecke nochmal nachschauen. Ja, klar, auf dem iPhone. Moment, das war nicht iPhone, das war Runtastic. Weg.
Genau. So.
Also ich meine, das ist jetzt wirklich vertretbar, meine Strecke ist da weg, aber ich glaube, du meinst vor allem auch so ernstere Fälle wie Dokumente, die man natürlich zweifach abgesichert haben sollte, aber dennoch wichtige Dokumente oder auch einfach Fotos, die man halt von seiner Jugendzeit noch hat.
Ja, ich will da gar nicht über Wichtigkeit diskutieren oder vorgeben, sondern wenn jemand Spaß hatte, ein albernes Spiel zu spielen, was jeden Abend 5 Minuten den das Gehirn mal abschaltet und man braucht das und man hat dann so einen Streak von über 1000 Tagen und dann ist der weg, das nervt natürlich, das verstehe ich schon. Aber ich muss auch sagen zu diesem Ganzen, dass wir da auch so ein bisschen naiv gedacht haben von, wir haben ja jetzt diese Technologie, dann wollen das sicher bald alle. So, das ist so ein auch so ein wiederkehrendes Pattern, das auch immer nicht funktioniert. Aber wir halt dachten, wenn wir jetzt mal erklären, warum wir das machen, dass das so schön viele Vorteile hat und dass wir jetzt dem Ganzen so einen griffigen Namen Offline First machen, geben, dass das dann vielleicht so ein bisschen weiterkommt. Und der Name kam dann halt aus dem, oder ist angelehnt an Mobile First. Das kam so, als das iPhone rauskam, fing das Webdesign an, sich zu überlegen, wie kann man denn jetzt hier eigentlich an UIs bauen, ihr wisst das. Die skalieren von Handy bis Tablet bis großen Desktop und das ist jetzt ja auch durchgespielt. Ob das alles immer super gut funktioniert, sei mal dahingestellt, aber zumindest die Grundlagen der Technologie sind jetzt dafür überall eingebaut und alle können das im Prinzip und das geht jetzt und so weiter. Und dann dachten wir, Mobile First klingt gut und wir machen dann halt Offline First und dann wird es schon. Und wir haben dann damals auch so ein Das damalige Hoodie-Projekt, das es jetzt als solches nicht mehr gibt, da quasi wollten wir alles Mögliche reinstecken, zu sagen, das ist jetzt auch das Starterpaket dafür, dass das jetzt alle machen können. Und da haben wir uns so inhaltlich ein bisschen übernommen. Das war so, die Roadmap war so, als wir dann mal eine tatsächliche Zeitschätzung dafür gemacht haben. Oh, jetzt haben wir ein paar Leute, wir können das mal machen. Es gibt ein bisschen Funding von NLNet. Jetzt lass uns mal hinsetzen und das richtig durchplanen. Und schon haben wir 5 Jahre Roadmap und, ich glaube 9 Monate Runway. Und da war dann relativ schnell klar, da müssen wir irgendwie das anders machen. Und dann haben wir schnell die Neighborhoodie-Firma drumherum gegründet, um zu gucken, hey, können wir Geld sammeln dafür, dass wir das weiter betreiben können? Und wir haben es extra nicht die Firma-Hoodie genannt, damit wir sagen können, ja, wenn mit der Firma nichts wird, dann können wir die ja einstampfen und das Open-Source-Projekt kann wenigstens weiter bestehen. Damals gab es, oder das gibt es auch immer noch, aber damals gab es Meteor, das war auch so ein Browser-First-Entwicklungs-Environment oder Umgebung, die dann natürlich mit unserer Konkurrenz MongoDB rumgearbeitet haben, was natürlich so ein bisschen mehr so war, dass wir das nicht so cool fanden. Die hatten dann aber Venture-Kapital, die sind irgendwann aufgekauft worden, das Projekt ist aber weitergelaufen und bei uns war das dann so, dass wir nicht mehr genug Zeit hatten für das Open-Source-Projekt und die Firma ist jetzt noch da, das ist auch gut gelaufen im Nachhinein, aber es war ein guter Gedanke zu sagen, wir trennen die beiden Dinge voneinander, sodass jetzt nicht das eine mit dem anderen untergehen muss. Und das ist eigentlich auch noch ein ganz eigener Podcast. Ich mache hier ganz viele noch und Unterthemen
auf. Wir können auf jeden Fall auch nochmal auf die alte Folge verweisen. Da haben wir über ein paar dieser Dinge gesprochen auch tatsächlich.
Genau.
Aber das heißt also, Offline First könnte man sagen, so da ist so der primäre Aspekt vielleicht Resilienz. Also wäre das sozusagen also so der Key-Term, den man damit verbinden könnte. Also jetzt natürlich hat das noch ein paar andere also Mitnahmeeffekte, aber so Resilienz würde ich da ganz groß sehen bei dem Ansatz.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Wir haben das, glaube ich, auch, also ich glaube, Alex hatte das dann so formuliert als Unterüberschrift in dem passenden Artikel, The Network is Optional, das Netzwerk ist optional. So ein bisschen wie das beim Progressive Enhancement im Browser ja auch ist, wenn es irgendeine Ressource nicht gibt, dann ist irgendwas etwas anders, als wir es eigentlich gedacht haben, aber im Großen und Ganzen funktioniert es immer noch. So wie, ja, einfach man adaptiert sich einfach an den Browser, den man und an das Betriebssystem, auf dem man gerade läuft und die Website oder Web-App funktioniert.
Aber das gilt ja nicht dauerhaft, oder? Also jetzt im Offline-First-Szenario ist ja sozusagen immer die Aussicht, dass man irgendwann wieder Verbindung zur sozusagen zur Homebase dann kriegt und dann sozusagen der Datenaustausch wieder stattfindet. Und ich habe so aufgefasst, dass es nicht darum geht, dauerhaft nur eine Offline-Anwendung zu bauen damit, obwohl das auch möglich wäre, ne? Also möglich ist das schon, aber das ist nicht das unbedingt die Mission gewesen, ne?
Genau. Wenn man jetzt pedantisch sein möchte, was ich gerne bin, braucht man ja nur einmal den initialen Load der Website und des JavaScripts, was man dafür braucht. Und dann braucht man im Prinzip nie wieder Internet, wenn man jetzt sagt, ich möchte ein Tetris-Spiel auf dem Handy haben. In der Theorie zumindest. Aber darum ging es nicht unbedingt. Es ging eher um ein Verschieben des Blickwinkels. Wie betrachte ich eigentlich eine Webarchitektur, Webinfrastruktur? Auf zu sagen, der Frontend-Client ist eigentlich mein zentrales Interaktionsgebiet. Und wie gesagt, 2012, 13 war das noch ein bisschen revolutionär, das zu sagen. Jetzt ist das so, ja, so ist das ja doch. Das ist so. Aber damals war das noch ein bisschen dass der Server eigentlich immer alles bestimmt hat und die am Ende alle Entscheidungen treffen darf und wer darf was sehen und so weiter. Und natürlich gewisse Security-Sachen muss man auf dem Server machen. Das kann Client so nicht lösen, aber alles andere kann man dahin schon verschieben. Aber wie du sagtest, ist eigentlich die Idee optional im Sinne von ist manchmal nicht da oder wird einfach so mitgedacht, dass es okay ist, wenn es mal nicht da ist. Das heißt aber dann auch im Gegenzug, und das ist vielleicht auch noch ein sehr gutes Beispiel, wo wir auch dachten, da ziehen mehr Leute mit, ist ja Latenz besonders. Also Latenz ist ein Thema, das man sowohl in der UI-UX-Geschichte hat, aber auch in der Netzwerktheorie. Und bei Web-Apps kommt es halt zusammen, besonders im einen Grund, warum SPAs und Single-Page-Applications ja so groß geworden sind, ist, dass man sich den Server-Roundtrip und den Page-Re-Render speichern kann für jede Interaktion. Und das hat mit UI-Latenz zu tun, weil dann Dinge einfach schneller gehen, schöner zu benutzen sind. Und wir dachten, wir passen da besonders gut rein, weil man hat das alles ja, aber wenn man dann die Seite neu lädt, ist ja alles weg und man muss es wieder vom Server laden. Wo wir aber sagen, nee, wenn deine Datenbank aber doch im Client liegt, größtenteils, dann muss man gar nicht mehr mit dem Server reden, um zumindest den initialen State wieder zu bekommen. Damals noch
mit App. Ja, oder auch das Speichern oder so, ne? Du hast dann eine responsive UI, aber dann beim Speichern dann dauert es. Dann kannst du natürlich so Konzepte anwenden wie irgendwie Optimistic UI, die dann schon mal sagt, so ja, das Speichern hat geklappt und dann ist das noch am Speichern und wenn das irgendwie fehlschlägt und sagst, ach nee, doch nicht, sorry, hab mich vertan. Ja.
Da sprichst du ein super Thema an. Das war auch so ein bisschen wir haben mal so versucht, ein Narrativ aufzubauen, wie bringen wir es den Leuten näher, warum das interessant ist, sich damit zu beschäftigen. Und ein Aspekt davon war zu sagen, ja, wir haben jetzt diese Offline-First-Architektur, das hat aber Konsequenzen, nämlich wie baue ich jetzt meine Applikation? Und dann dachten wir gehen einfach in die UX-Bibliothek, holen uns die drei Bände für wie macht was sind Offline-Application-Design-Patterns und wie wendet man die dann an? Und dann konnten wir den Leuten ja schreiben, hier, so könnt ihr eure Anwendung bauen, guckt doch mal drauf. Und ja, turns out, das existiert alles gar nicht. So, ich muss immer noch, die Älteren von uns erinnern sich vielleicht noch, vor Webmail hatte man native E-Mail-Klienten irgendwo installiert, die dann sich erst mit POP, aber dann mit IMAP verbunden haben, so einem Protokoll, das nicht HTTP ist, was es tatsächlich gibt. Und ich konnte dann oder man konnte dann im Zug sitzen, E-Mails lesen und schreiben. Und dann saßen die geschriebenen E-Mails, die man verschickt hat im Zug, wo es kein Internet gab, in der Outbox. Und das war total klar, die sind jetzt aus dem Kopf, sind weg und sobald ich dann nach Hause oder ins Büro komme, dann werden die halt wegsynchronisiert und werden dann gesendet. Und das war das einzige Beispiel damals, was wir so hatten, was wir mitbringen. So, das kannten damals noch alle oder viele, nur die Neuen, die dann gerade schon alle auf Gmail groß geworden sind, wussten das dann wieder nicht mehr. Das fühlte sich, ist auch so ein bisschen dieses sprichwörtliche Diskettensymbol zum Speichern, was heute auch kein Mensch mehr versteht. Und so hatten wir dann gesagt, unter diesem Offline-First-Umbrella oder unter diesem Regenschirm, unter dieser Gruppierung ist auf jeden Fall auch wichtig, über User Experience zu reden. Was kann man hier eigentlich, was kann man für Patterns machen? Was ist hier eigentlich besser? Aber dieses, man macht Dinge mit weniger Latenz, ist halt wichtig für Leute haben Spaß, Anwendungen zu benutzen. Wenn es jetzt um Commerce geht, gibt es mehrere Studien von den großen Retailern, die sagen, je mehr Latenz im System ist, desto weniger verkaufen wir. Das ist mir persönlich jetzt relativ egal. Aber eine Sache, die wir gerne machen, besonders bei Neighborhoodie oder die wir uns auch auf die Fahne schreiben, ist, würden wir Software für Kunden bauen, dass die auch dann gerne benutzt wird, weil sie schön funktioniert und nicht das Übliche hat, so dieses, ja, wir haben hier diese Software, die wir benutzen müssen und wir finden die aber alle sehr doof. Das versuchen wir immer nicht zu machen. Und snappy UI oder schnelle, einfach, dass die UI schnell und gut funktioniert, ist halt ein großer Aspekt davon. Wir dachten, das wäre halt eins der Killer-Argumente, dass alle jetzt Offline-First machen wollen zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das ist ungefähr so der Hintergrund, kommt von der Technik CouchDB, PouchDB und wir wollten das an eine größere Audienz bringen. Ich glaube, das haben wir jetzt alles besprochen. Genau, wir haben das auf dem Hoodie-Blog veröffentlicht als kleines Essay. Hey, hier ist was für uns überlegen. Dann sind auch ein paar Leute auf uns aufmerksam geworden, inklusive Jeffrey Zeltman, der damals das A List Apart-Blog und den Publisher betrieben hat. Und da durfte Alex dann ein ausführliches Essay schreiben, das wir auch in den Shownotes verlinken werden. Das ist unser Canonical. Hier machen wir unsere Fahne in den Boden und sagen, das ist Offline First. Da könnt ihr jetzt mal durchlesen, was wir uns dabei alles gedacht haben. Liest sich immer noch gut, macht immer noch total Sinn, ist alles nicht unbedingt genau so gekommen, aber wie ich ja vorhin schon gesagt habe, der Begriff Offline First ist jetzt vielen oder allen auch bekannt irgendwie. Das ist schon sehr cool. Viele Dinge sind darunter passiert. Als wir angefangen haben, gab es im Browser Application Cache, der einen schlechten Ruf bekommen hat, aus relativ gutem Grund, der dann durch einen Service Worker ersetzt wurde, aber das war auch sehr viel später erst. Wir haben das damals auch noch quasi mit Hand gestrickt alles, dass es alles irgendwie funktioniert. Aber da ging es halt dann damit los und ja, wir haben uns da einiges mit erhofft und hat auch ein paar Dinge sind da auch bei rumgekommen, also das ist jetzt gar nichts geworden, aber es ist auch nicht so, alle bauen jetzt Offline-First-Apps oder benutzen unsere Technologien und so weiter.
Also es ist nicht sozusagen so in der allgemeinen Praxis aufgegangen wie zum Beispiel Mobile-First.
Ne? Ganz also, genau.
Hast du natürlich eben gesagt, ob das so hundertprozentig befolgt wird, sei mal dahingestellt, aber man denkt eben nicht mehr in getrennten Kategorien so richtig. Also es gibt auch keine reinen Mobile-Konferenzen wie die Mobilism früher. Gibt es halt nicht mehr, weil das gehört einfach dazu. Das ist in dem Fall zwar nicht geglückt, aber ihr habt ja auf jeden Fall viele coole Projekte trotzdem umgesetzt, die so auf diese Resilienz so bauen und diese Resilienz hat diese Projekte überhaupt erst möglich gemacht. Willst du da noch mal kurz was zu erzählen? Also das ist ja wirklich so die Poster-Projekte quasi.
Kann ich machen. Da fange ich mit an. Ich greife noch mal was auf, was Vanessa im Nebensatz vorhin gesagt hat mit, du willst noch im Issue-Tracker kurz die Kommentare machen. Ja, hätte man auch eine App für nehmen können. hast du dir wahrscheinlich überhaupt gar nicht aktiv so drüber nachgedacht, aber das, was das heißt, ist, dass Leute verstehen, dass eine App, also eine native Applikation, eigentlich offline funktioniert und eine Web-Anwendung aber nicht. Und das
ja, doch, weil ich habe das, das Thema schon hin und wieder mit Freunden und Kollegen und Kolleginnen, ob überhaupt Webseiten Local First überhaupt unterstützen müssen. Und so ähnlich, was auch jetzt gerade auch Shep gemeint hat, das ist jetzt noch nicht so adaptiert, wie jetzt bei Mobile First. Ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute denken, ja, vielleicht geht da halt irgendjemand bei der Uber noch schnell drauf und deswegen muss so eine Webseite mobil nutzbar sein. Ich glaube, wahrscheinlich ist es sogar den meisten Leuten jetzt egal, ob da jetzt alle Informationen gleich oder alle Informationen wie auf dem Desktop da sind, obwohl man das hier laut Accessibility-Regeln und sowas braucht. Aber ich habe halt schon viele Webseiten und Projekte auch gehabt, die andere Leute während der Arbeit benutzen und jetzt nicht irgendwie in der Freizeit. Und da war das eben schon dieses große Argument mit, warum sollte es da kein Wi-Fi geben, warum sollte es da kein Internet geben, bis eben dieser eine bisschen Manager, Persona, die das noch vom Flugzeug aus machen muss. Aber ich denke, auch Linear ist ja da auch ganz stark im Local First. Und wenn ich das jetzt zu nicht Web-Developern, aber nicht Web-Developern sage, ist es so, ja, aber warum dann nehmt doch eine App dafür? Weil die hat ja die lokale Datenbank und sowas alles drinnen.
Doch.
Und dann habe ich wiederum die witzigen Anekdoten. Das hatten wir auch mal im Working Draft vor ein paar Monaten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer da was genau gesagt hat, aber wir waren echt in dieser Runde bei 50-50. Team, ich würde auf jeden Fall lieber eine App installieren und die dann als Bubble hier in meinem Dock haben, versus nie auf keinen Fall. Ich will überhaupt gar nicht erst in den App Store gehen. Ich will einfach nur einen weiteren Tab in meinem Browser haben. Und das war wirklich gesplittet. So, jetzt habe ich lang gelabert. Ich glaube, da ist noch auch gar keine Frage. Aber ich wollte es eben nochmal in den Raum werfen, dass ich glaube, Local First gerade immer noch, und anscheinend gibt es das seit 2013, 2019, aber immer noch so als für mich so ein cooles Gadget ist und nicht die Projekte, mit denen du anscheinend hier um die Ecke kommst, weil die haben ja nach, die haben ja viel mehr Auswirkungen als so ein bisschen Issue-Kommentare schreiben.
Genau, aber ich finde, du hast das super zusammengefasst, dass dieses das Denken ist, Apps können lokal funktionieren und Webseiten nicht. Aber wir wissen auch alle von Apps, die nicht funktionieren, wenn das Internet nicht geht. Also natürlich jetzt hier Netflix-Stream von abgesehen, aber die sagen dann einfach, hier, ich komme hier nicht mit meinem Backend klar, ich kann hier nichts machen. Genauso wie es Webseiten gibt, wie wir jetzt beweisen können, die auch nach dem ersten Load komplett offline funktionieren und dann nie wieder mit dem Server reden müssen. Also die Extreme haben mit der Technologie nichts zu tun, aber bei den Anwenderinnen ist das halt so im Kopf. Die App ist irgendwie sicherer, als was der Browser ist. Und das ist so ein Forever-Struggle, den wir so haben, mit wenn wir alles im Web machen wollen, dass die Leute einfach, ja, aber ich möchte hier so einen Button, also so einen Homescreen-Button einfach haben. Und das geht natürlich auch mit Homescreen, Web-Apps und alles. Das ist alles da, aber es ist ein wirklicher Kampf.
Ja, da müssen wir wahrscheinlich einfach ein gutes Vertrauen mal hier aufbauen, dass Browser das können. Aber ich sehe es halt auch oft scheitern an. Entweder es fehlen die Frontend-Validations oder es fehlen die Server-Validations. Und die Validations sagen plötzlich was Unterschiedliches. Und wir reden hier noch nicht mal von Offline sein.
Ja. Wir haben ja schon über die Offline-First-Conf gesprochen. Da gab es zwei Talks nach meinem. Gab es einen schönen von Eileen Wagner, die über UX in Local First gesprochen hat. Den können wir dann auch verlinken. Den suche ich euch noch aus. Und die hat im Prinzip dasselbe abgegrast, was wir früher so abgegrast haben, aber hat halt die 10 Jahre später Perspektive gehabt. Und da war es dann so ein bisschen, damals war das halt so, ja, entweder man macht eine native App oder man macht eine Webseite. Und es gab zwar PhoneGap, mit dem man dann auch Web-Apps als native App verpacken konnte, ja, aber das war dann eine App und dann ne, von dem, wie Anwenderinnen da rangehen. Aber heutzutage sind wir viel eher am also jetzt besonders auch im Desktop-Bereich zu sagen, wir machen hier mal so eine Custom-Electron-Geschichte, die Leute verstehen, dass das ist wie ihr Discord und dann ist es auch vollkommen in Ordnung, dass es keine Webseite ist. Also diese Brücke zwischen Web und Native, also diese Dichotomy, wie heißt denn das? Diese, dass das so zwei Seiten sind, das verschwimmt halt immer mehr. Und dass es da einfach auch viel mehr Ansätze gibt, dass man Leuten dieses Offline viel schmackhafter machen kann, auch mit Webtechnologien, auch wenn dann heißt, ja, vielleicht ist ja auch noch ein kleiner Native-Rapper, der dann, damit wir dieses schöne, wir klicken hier auf so ein Icon oder wir tappen auf so ein Icon, Prozedere hat, damit die Leute dieses mentale Modell haben von, das ist jetzt hier eine sichere Technologie. Aber die coolen Dinge, die wir gemacht haben damit. Ich habe 3 Stück mitgebracht, von denen ich so privat immer wieder von erzählt habe, aber weil die halt auch so nicht immer Happy-End-Geschichten sind, noch nie so richtig groß drüber gesprochen habe und mich auch sehr schwer getan habe, immer zu sagen, hey, das ist voll coole Werbung für unsere Technik, aber es sind Leute gestorben. So, es ist nicht geil, da so drüber zu reden. Und ich bin jetzt aber langsam darüber weg, dass so mich darüber schlecht zu fühlen, das als positiv Beispiel auch mitzumachen. Ich will aber auf jeden Fall immer auch mit sagen, dass es nicht wir irgendwas alleine geleistet haben, sondern dass da ganz viele freiwillige und bezahlte Leute ganz viel Arbeit geleistet haben und es halt manche Leute nicht geschafft haben mit den Dingen, die da passiert sind. Und da fing das bei uns 2016 an. Da gab es in Westafrika in 3 Ländern einen Ausbruch von Ebola. Und das hieß damals Epidemie. Das klang damals sehr angsteinflößend, besonders weil die Ansteckungszahlen nach oben gegangen sind und es an so einem Punkt war, das ist also 2013 losgegangen, 14, 15 und so weiter und 2015, 16 sind wir da mit reingekommen und da war die Wachstumsrate, ging gerade so auf exponentiell Hockeystick Curve los. Und da waren wir von dem, wenn das jetzt in den nächsten Monaten nicht besser wird, dann wird aus der Epidemie eine Pandemie. Und ganz kurz, um klar zu machen, wie hier die Stakes sind und das auch gar nicht, ist überhaupt nicht lustig. Wir sind jetzt alle Pandemie-Expertinnen und Experten. Da lachen wir dann kurz drüber, ja, Pandemie haben wir alles hinter uns. Die durchschnittliche Sterblichkeit von Ebola ist ungefähr 50 Mal höher als die von Covid, auch ungeimpft. Es ist zwar in Ländern mit besserer Gesundheitsversorgung auch besser als in Ländern mit weniger guter Gesundheitsversorgung, aber da sind es dann auch immer noch 30% und da wäre eine Pandemie extrem viel schlimmer gelaufen, als wir das jetzt bei Covid gesehen haben. Und darauf lief es halt zu und wir saßen in einem Coworking Space in Berlin, haben unsere Dinge gemacht und dann kam, es war so ein Coworking Space über 3 Ebenen und oder 2 Ebenen und kamen Leute aus dem Aufzug und sagten, boah, seid ihr die Couch-TP-Leute? Und so, ja, sind wir? Was wollt ihr? Und so, wir haben da mal ein paar Fragen. Und dann haben die uns 2 Stunden in so einem Meetingraum quasi zu allem Möglichen ausgefragt. Und dann haben wir am Ende mal, dann haben wir all die Probleme gelöst, wie das so ist, was wir machen. Und dann, was macht ihr da eigentlich? Und dann haben die mal erzählt. Und die haben Software gebaut, um eine Ebola-Epidemie in den Griff zu kriegen. Mehrere Komponenten. Das Wichtigste ist aber eine Software, die nennt sich, also ein Prozess, der heißt Contact Tracing. Das kennen wir auch aus der Covid-Geschichte. Wer hat's? Wer hatte mit den Leuten Kontakt? Wie lange muss man die beobachten, ob die auch sich infiziert haben? Was sind die Symptome? Wie misst man die? Und so weiter. Nur, dass man das halt bei Ebola sehr strikt machen muss, über 21 Tage lang. Alle Leute, die in Kontakt gekommen sind, muss man 21 Tage besuchen, Fieber messen, alle möglichen Dinge tun. Und halt in den entsprechenden Ländern, die sind sehr groß, sehr weit verteilt, sehr viele Dörfer, die man da besuchen muss, wo es auf jeden Fall gar kein Internet gibt. Oder besonders, wenn jetzt gerade Katastrophenalarm ist, auch einfach Infrastruktur so, als solches nicht vorhanden ist. Und die hatten sich schon für Couch and Pouch entschieden, weil die Open Source waren, weil CouchDB zu der Apache Foundation gehörte, die sagte hier, das ist Software, die könnt ihr vertrauen, das ist nicht irgendeine Firma, die jetzt hier eine Datenbank bereitstellt, sondern das ist eine Open Source Foundation, die sagt, das wird es auch in 10 Jahren noch geben, darauf könnt ihr euch verlassen oder auch in 50 vielleicht noch, darauf könnt ihr euch verlassen. Und das ist ein anderer Aspekt von der Software, die wir halt machen und das kommt auch in, das habe ich dann bei meinem ersten Besuch auch viel erzählt, was uns wichtig ist, dass es einfach zu benutzen ist. Also wenn man jetzt das Hallo Welt von Couch and Pouch mal macht, dann gibt es im Prinzip nur 2 Schritte und das dritte ist dann nur, es gibt keinen Schritt 3 und das beeindruckt Leute schon immer, wenn sie es direkt sehen und die haben es dann ausprobiert, hat funktioniert und sind dann damit halt losgerannt und haben das dann damals schon für 3 Länder gehabt, auf 3 unterschiedlichen, also musste dann, ist zwar eine Kernplattform gewesen, aber das waren unterschiedliche Codebases, die entsprechend angepasst werden mussten, weil jedes Land noch eigene Regularien hatte und so weiter, alles sehr komplex. Und das waren halt so 3 Leute, die das alles gestemmt haben und die zumindest diese Contact Tracing App gebaut haben die dann Daten eingesammelt haben. Die Daten sind dann abends immer in die Cloud geladen worden. Das hat dann Dashboards befüllt. An den Dashboards konnte man sehen, hier sind jetzt diese Infektionsherde, da schicken wir mehr Leute hin oder hier müssen noch Quarantänestationen aufgebaut werden und so weiter und so weiter. Und man hat denen angesehen, dass sie seit Monaten nicht geschlafen hatten. Und wir haben dann gesagt, sagt mal, braucht ihr Hilfe? Und dann haben die ja gesagt. Und dann haben wir, da gab es Neighborhood als Firma schon. Und dann haben wir gesagt, wir kommen jetzt komplett in eure Organisation rein. Also von Leute, die bei uns auch nicht technische Arbeit gemacht haben, von Finanzen, Bookkeeping, HR, also alles, was es so gab, haben wir einfach komplett diesem Projekt eHealth Africa bereitgestellt, um halt denen zu helfen. Und dann haben wir da losgelegt und haben etwas über ein Jahr mit denen zusammengearbeitet, haben noch 20 Leute eingestellt währenddessen, haben das auf 5 Länder aufgeteilt, haben noch ein Callcenter-App gebaut und noch viele andere Dinge gemacht, inklusive am Ende eine Software gebaut, die uns dabei geholfen hat, so einen klinischen Clinical Trial zu machen, also wie man halt nur Medikamente ausprobiert, wie wir das jetzt ja auch. Wissen wir alles jetzt, wie das funktioniert mit unseren Covid-Impfungen, Impfstoffen. Aber da ging es darum, mal zu gucken, ob es vielleicht einen Ebola-Impfstoff gibt, der funktioniert. Und dann muss man halt Leute den Impfstoff halt geben und gucken, wie das dann so läuft mit denen. Und die Menschen werden natürlich dafür bezahlt. Und wenn es solche Situationen gibt, dann möchten die Leute natürlich gucken, dass sie so viel Geld aus diesem System rauskriegen, wie es geht. Was ja im Prinzip okay ist, aber da war das wichtig, dass es die Studie halt nicht versaut und mussten sicherstellen, dass das alles, dass jeder nur einmal, jeder nur ein Kreuz quasi da richtig, richtig geimpft wird. Und da mussten wir dann, das war ganz wild, so ein Fingerabdrucksensor an ein Android-Tablet durch PhoneGap schleifen, da noch Java-Software für schreiben, damit das dann auch ans Web angebunden ist, aber dass dann jeder sagen kann, okay, ich habe jetzt hier, tu meinen Daumen drauf, damit identifiziere ich mich und damit können wir dann mit relativer Sicherheit sagen, dass du jetzt nur deine eine Impfdosis bekommen hast. Da gibt es natürlich, ne, wenn der jetzt dann sich auf sein Highspeed-Moped gesetzt hätte, ins nächste Dorf gefahren wäre und in der Zeit kein Cloud-Sync passiert wäre, dann hätte er es vielleicht dann nochmal Geld kriegen können, aber das ist dann, dafür waren die Reichweiten einfach zu groß und die Incentives zu klein, das passend zu machen. Also ist auch kein perfektes System gewesen, aber lange Rede, kurzer Sinn, da ist am Ende rausgekommen, dass wir dann den ersten Ebola-Impfstoff weltweit überhaupt mit zugelassen bekommen haben. Und das ist so eine Sache, die mich extrem stolz macht, dass ich da und mein Team halt besonders, dass wir da dran gearbeitet haben. Das ist so ein, wird für immer in meinem Lebenslauf stehen. Das ist, wenn ich mal keinen Bock auf einen Job habe, dann fällt mir das wieder ein und dann habe ich sehr schnell wieder Lust. Das ist schön, dass das gibt, dass es das macht. Und meine etwas theatralische Darstellung davon ist, wenn wir dann 2116 jemanden eine Liste schreibt, was sind die größten Errungenschaften der Menschheit der letzten 100 Jahre, dann wird erst der Ebola-Impfstoff damit draufstehen. Und das ist schon ziemlich cool. Also von einem, wir haben hier wirklich was gemacht, was wirklich, wirklich sehr cool ist für sehr viele Leute. Und ich habe das für lange Zeit mein Once-in-a-Lifetime-Project genannt, weil das war so ein extremer Zufall, dass wir da rangekommen sind, dass die zufällig schon unsere Technologie benutzt haben, dass wir zufällig frei hatten und wir das auch einfach Vollzeit machen konnten für eine lange Zeit. Und wir waren über Berlin.js, unser JavaScript-Meetup oder JS-Conf, die wir auch betrieben haben, sehr gut vernetzt. Und diese 20 EntwicklerInnen, die wir da halt eingestellt haben, die kannten wir halt alle vorher auch schon. Da war nicht mehr viel mit Einarbeiten oder viel Kennenlernen. Und es war ganz klar, ja, die Person passt zu uns, das machen wir, geht halt los. Und das wäre alles nicht zusammengekommen. Das ist alles so ein bisschen magisch zusammengekommen. Alles ist schon sehr, sehr besonders.
Genau, aber Um da auch wieder auf Offline First zurückzukommen. Es liegt natürlich auch daran, dass ihr da einfach den perfekten Stack für diese Aufgabe hattet. Und also da wart ihr sozusagen konkurrenzlos und deshalb führte der Weg irgendwie früher oder später zwangsläufig zu euch, was ja dann auch passiert ist. Und ja, also zeigt eben einfach den Wert, den so ein Offline First Ansatz haben kann, wenn die richtigen Umstände zusammenkommen oder genau unter den Bedingungen, die ihr da eben vorgefunden habt.
Ich finde gut, dass du konkurrenzlos nanntest. Ja, da kann ich nämlich, cool. deswegen habe ich da vorher drauf rumgeritten mit den Apps oder Web. Nämlich, das wäre auf gar keinen Fall gegangen, dass wir diese Entwicklung irgendwie durch den App Store hätten schieben müssen. Also die mobilen Geräte, da waren Android, da waren PhoneGap drumherum, aber das ist alles direkt live mit APK deployed worden. Da gab es täglich neue Releases. Wir haben quasi Single-Day-Sprints gemacht in diesem Projekt, weil alles sehr schnell gehen musste. Manchmal haben wir für die ganze Woche, morgens gab es halt dann Requirements Gathering und Feedback von gestern und dann haben wir einen Tag gebaut und abends geschippt und dann nächsten Tag Feedback bekommen. Und manchmal haben wir jeden Morgen das 180 Grad umgedrehte Feedback bekommen für, jetzt baut das doch mal ein. Ja, haben wir gemacht. Ja, nee, so nicht. Baut das sofort wieder aus. Das ist viel schlimmer als vorher. Und dann haben wir das ein paar Mal hin und her pingpongt und Freitag hatten wir dann, ja, okay, das ist jetzt die korrekte Lösung dafür und das dann halt regelmäßig. Also langfristige Softwareplanung war da sehr schwer. Da gibt es noch keinen Link zu, aber da habe ich auch noch mal einen etwas ausführlichen Blogpost in der Pipeline. Den könnte ich ja dann per Social Media noch mal verteilen, wenn das soweit ist.
Genau, den kannst du uns auch nachträglich schicken, dann editieren wir einfach die Shownotes, wann auch immer das soweit ist. Genau, und das war sozusagen die erste Feuertaufe sozusagen in der Praxis eures Konzepts und auch erfolgreich. Und jetzt seid ihr vielleicht auch so ein Stück weit generell so eine Adresse für solche Themen geworden. Also ich sehe hier in den Shownotes, dass die anderen Projekte, die du da aufgelistet hast, ist Covid-Impfung in Bayern, wobei ich da jetzt denken würde, da ist es jetzt vielleicht, geht es da auch um Resilienz oder ist es dann wiederum eure Kompetenz rund um eben Viren-Themen und Workflows? Oder vielleicht ist ja in Bayern, also du hast ja gesagt, irgendwie in den Alpen ist vielleicht auch schwierig, also vielleicht hat es ja auch mit
der Bank
zu tun. Nee, wie ist das bei dir, Vanessa? Hast du gerade Internet?
Ich habe heute tatsächlich Internet. Ich habe auch meistens Internet, aber ich habe auch öfter mal kein Internet. Das kann auch einfach passieren, dass irgendjemand mal was am Glasfaserkabelkanalkasten hier macht und nee, ich mache da nichts am Glasfaser. Und dann hat man für 3,5 Tage kein Internet und telefoniert der Telekom hinterher, die einem erzählt, dass man doch mal den Router da ein- und ausstecken soll. Und ich so, nein. Und der Modem, nein.
Ja, aber das passiert natürlich nur in Bayern. Das wissen wir natürlich. Nee, also genau, also ich weiß nicht, du wirst es verraten, aber wahrscheinlich hat da die Resilienz ein Ticken weniger eine Rolle gespielt.
Im Nachhinein doch größer, als wir am Anfang dachten, okay. Aber grundsätzlich gab es auf jeden Fall einen Resilienzaspekt, der ganz wichtig war. Ich glaube, es gibt ja jetzt wurde ja entschieden, dass es mal eine Kommission zur Aufarbeitung der Pandemie geben soll vom Bund. Also wir haben da sehr viel Traumabewältigung noch zu tun, so als Gesellschaft, aber eine Sache, die wir sicher gemacht haben, ist ganz viel vergessen von dem, was da passiert ist, weil das schon eine sehr krasse Zeit für uns alle war. Ein paar Dinge kann ich mich aber noch erinnern. Eine Ansage war halt, wir haben jetzt hier einen Impfstoff, der ist sehr, sehr gut. Den müssen jetzt alle kriegen und zwar rückwärts sortiert nach Alter, die Ältesten sofort und danach alle anderen. Und ihr könnt euch sicher erinnern, dass das alles so nach Alterskohorte gemacht wurde. Viele von den Ältesten leben in Altenheimen. Und ich hoffe, dass das anders ist, wenn ich alt bin. Aber 2020 waren Altenheime eine Hochburg für hier gibt es kein Internet. Da war das mit der Resilienz auf jeden Fall sehr wichtig. Kurz zurückzugreifen, auch da haben wir so eine mobile App gebaut. Noch ein anderer Schritt dazu. Die Aufgabe war quasi von BioNTech bis in den Arm. War unser Scope. Also wir haben tatsächlich, hier kommt jetzt, ich bestelle hier einen neuen Kühlschrank von BioNTech, die liefern den an. Und dann alle Schritte bis der Impfstoff landet im Arm, war unser Scope. Also no big deal. Wir waren Teil eines ungefähr 30-köpfigen Teams, einer etwas größeren Consulting-Firma in Deutschland. Die haben uns aber für unsere Offline-Skills quasi dazugeholt, weil halt die Ansage war, das muss halt für mobile Impfteams funktionieren, die halt erstmal alle Altenheime, Pflege, Einrichtungen, Krankenhäuser durchgrasen müssen. Und wir können nicht davon ausgehen, dass es da gutes Internet oder überhaupt Internet gibt. Das war der Brief für uns konkret und wir haben dann eine mobile App gebaut. Es gibt da mehrere Schritte beim Impfen. Wir sind da alles durchgegangen. Man muss erstmal einen Zettel ausfüllen und sagen, ich habe hier die folgenden Dinge, denen stimme ich zu. Ich muss euch über im Fachsprech heißt das Kontraindikation, also Gründe aufzählen, warum ich jetzt nicht geimpft werden kann. Also ne, ich habe folgende Allergie zum Beispiel und da muss man halt gucken. Also da gibt es einen sehr vorgefertigten Prozess, den man durchgehen muss und dann muss aber auch dokumentiert werden, wer ist jetzt hier geimpft worden und wie genau und mit welcher Charge, also welcher Produktionslinie von dem Impfstoff, also aus welcher Ampulle kam jetzt der Impfstoff genau und in welcher Gruppe wurde diese Ampulle hergestellt. Falls mal irgendwas schief geht, muss man hinterher wissen, ne? Bei einer Person ist das dann nicht gut gelaufen. Wäre es alles noch mit der Ampulle oder mit derselben Charge geimpft worden, um zu gucken, passiert das mit denen vielleicht auch, dass die rechtzeitig ihre Hilfe bekommen. Also so ein Reverse-Lookup für, wer hat die, ist ja eigentlich geimpft worden. Gleichzeitig wollten statistische Landesämter wissen, wie viele Leute in welchen Kohorten, mit welchen Geschlechtern und so weiter alle geimpft worden sind. Auch möglichst jeden Tag coole aktuelle Daten, weil das ja auch dann täglich in der Tagesschau immer stand. Und das Ganze vor dem Hintergrund des deutschen Datenschutzes. Man könnte ja sagen, ja, das ist jetzt mal eine Ausnahmesituation, da stellen wir mal hinten an. Ist nicht passiert. Wir haben das alles so, also wir haben das tatsächlich auf, im Prinzip wie Signal gebaut mit leichter anderen Technologie, also Ende zu Ende verschlüsselt. Wir haben das mit öffentlichen Schlüsseln, die Daten auf dem Gerät entschlüsselt, wo wir den privaten Schlüssel nicht so hatten, den wir dann weitergegeben haben. Und dann gab es drei verschiedene Behörden, das Landesamt für Medizin, das Statistische Landesamt und noch eine andere Stelle, deren genaue Bezeichnung ich jetzt gerade nicht mehr weiß. Die hatten alle ihre eigenen Schlüsselpaare. Und wir mussten alles quasi so speichern und auf dem Gerät so entsprechend verschlüsseln, so dass das nur die lesen können, die es auch lesen dürfen vom Gesetz her und haben, soweit wir wissen, hier mal auf Holz geklotzt, nicht einen Datensatz an Leute verloren, die ihn auch nicht sehen dürfen. Das war schon eine ziemlich coole Challenge, das als technisch hinzubekommen. Gleichzeitig musste man da auch wieder hin. Ein Arzt musste oder eine Ärztin musste am Ende sagen, ich habe diese Impfung gemacht. Ganz viel drumherum haben natürlich Arzthelferinnen und Helfende gemacht, aber die Ärztin mussten am Ende halt den letzten, ich habe es hier gemacht, das war jetzt hier legally binding, wie so eine Unterschrift, das musste zur Dokumentation passieren. Das heißt, die UI, die dafür existierte, musste natürlich auch so schnell wie möglich funktionieren. Also da war dieses kurze Latenz-Resilienz natürlich auch sehr wichtig, dass es da nicht im Weg war, dass man nicht auf irgendwelche Ladebalken gewartet hat, dass es irgendwelche Input-Validationen gab, die irgendwie nervig waren. So dieses, ich habe mich hier mal vertippt, da habe ich noch eine schöne Anekdote aus dem Ebola-Bereich, das machen wir vielleicht nachher noch. Aber das musste halt einfach ruckzuck gehen, weil je mehr Leute pro Tag geimpft werden können, desto besser für einige Wochen und Monate. Und das haben wir halt gebaut, dann ist das alles in so ein Backend synchronisiert worden, da sind die Statistiken gegangen und dann weitergeleitet worden an die entsprechenden Leute. Irgendwann haben wir noch Terminbuchungen hinzugemacht, dass dann, als es dann Impfzentren gab, ist derselbe Stack einfach wiederverwendet worden. Und da hätte man jetzt ja sagen können, okay, Impfzentrum, haben die Betreiber auch alle gesagt, da haben wir jetzt schönes Internet, da müssen wir nicht weiter verhandeln, da können wir diesen Offline-Teil wieder ausbauen, weil das ist ja schon so ein Umweg, das brauchen wir jetzt einfach nicht mehr, danke Jan und Team, wir bauen das jetzt hier so um. Haben wir das aber, weil es ja schnell gehen musste, einfach deployed, ne? Man baut jetzt nicht einfach die Software um, nur weil es eine neue Situation gibt, weil ein Vorteil von Offline First ist auch, das Netzwerk ist zwar optional, aber wenn es da ist, geht es auch schön schnell. Alles gut. Es funktioniert genauso wie jede andere Anwendung auch. Und das mussten wir also erstmal nicht umbauen. Und dann stellte sich aber ganz schnell raus, dass es ganz viele kleine Problemchen auch in den Impfzentren gab, auch in Bayern. Und jeder hatte uns versichert, nee, das ist hier alles ganz schnell. Und stellt sich halt raus, viele Leute haben ihre eigenen Vorstellungen davon, was heißt eigentlich gutes Internet. Und manche Leute sagen, ja, wir haben ja hier ein 16K DSL Fritzbox stehen, ist doch super. Und andere Leute sagen, ja, nee, wir haben ja redundante 2x100 Mbit Glasfaserstandleitung von zwei verschiedenen Providern und zwei verschiedene Stromanbieter, die uns hier das Impfzentrum am Laufen halten. Und dazwischen hatten wir halt alles. Und bei manchen lief das halt super, ging auch gut. Und manche haben uns halt blau und schwarz geschworen, dass ihr Internet super ist. Und dann kam halt raus, ja, der eine Rechner, der da in der Reihe stand, der letzte, der war nicht mehr im WLAN. Und dann wollten die unsere Software dafür verantwortlich machen, dass der Sync ja nicht funktioniert. Dass das dann immer das erste schwarze Schaf, was gefunden wird. Und da mussten wir ein ganzes Telemetriesystem drumherum stricken, um den Leuten zu beweisen, nein, wir haben eigentlich eure ganzen Daten gesynkt, wenn ihr eure Rechner denn im Internet habt. Und da konnten wir dann beweisen, nee, der Rechner mit dieser ID ist halt nur, weiß ich nicht, dreimal am Tag im Internet, nämlich wenn keiner in der Halle ist. Weil dann sind da keine Wasserkörper, die das WLAN kaputt machen quasi. Und das hat ganz schön viel Überzeugungsarbeit gekostet, das hinzubekommen, dass die Leute dem auch vertraut haben. Wir hatten dann aber immer die Zahlen und auch da haben wir keinen Datensatz verloren. Das ist auch sehr cool. Aber das mussten wir beweisen mit sehr viel Arbeit. aber diese Kernanwendung, wir dokumentieren jetzt einen Impfvorgang von Patient sagt, hier sind meine persönlichen Daten, hier sind meine medizinischen Daten, hier sind meine Kontraindikationen, bis zu hin, die Ärztin sagt, ja, jetzt habe ich diese Impfung hier gemacht und das wird verschlüsselt und abgeschickt. Das haben wir in einem Zeitraum von etwa 3,5 Wochen gebaut. Das ist
nicht schlecht.
Hätten wir nicht geschafft, hätten wir nicht diese Feuertaufe mit dem Afrika-Projekt, mit dem Überbau-Projekt gehabt haben, wo wir gelernt haben, wie macht man das eigentlich, wenn es schnell gehen muss. Das hat auf jeden Fall geholfen. Wir hatten aber auch ein unglaublich gutes Team und wir waren alle sehr motiviert. Das war dann ja Ende November, ging es dann da los. Bevor wir richtig anfangen konnten, war dann schon Anfang Dezember. Und Weihnachten ist dieses Jahr dann ja ausgefallen, zumindest bei uns. Wir haben da komplett durchgearbeitet und am 26. Dezember gegen Nachmittag habe ich dann auf meinem Rechner, auf meinem Terminal da, konnte ich sehen, hier kommt jetzt Sync-Information rein. Natürlich konnte ich da nicht reingucken, aber ich wusste, da ist jetzt das erste lokale Impfteam in einem Altersheim in Bayern. Impft hat jetzt gerade eine Person geimpft und danach ist das Device online gekommen und kommen jetzt die ersten Records rein und das passiert sind. Und das ist auch ein Moment, den ich nie vergessen werde, dass wir da gemacht haben. Das ist einfach so das war einfach.
Ja, es hat einfach Impact, ne? Hat Relevanz und hat halt so der Allgemeinheit, der Gesellschaft geholfen. Es ist nicht irgendein
Marketing-Quatsch. Ich meine, ich scherze auch manchmal darüber, das heißt ich natürlich nicht, aber man scherzt ja manchmal darüber, dass man sagt, man testet am User, weil. Was soll schon passieren? Im schlimmsten Fall verlässt
es. Es geht ja nicht um Leben und Tod.
Wie oft? Wir bauen hier ja kein Krankenhaus. Und jetzt, so wie du jetzt gerade Jahre danach und in Ruhe drüber gesprochen hast, klingt das irgendwie alles so logisch. Klar, da muss man an dies denken, da muss man an das denken. Aber wenn man sich jetzt mal noch kurz zurückerinnert, was das alles für eine stressige Zeit und Phase war. Und ich habe jetzt auch gerade noch mal 3 Artikel von Heise rausgesucht. Ich habe die jetzt auch schon mal hier verlinkt. Von Geschichten, an die ich mich erinnere, wie etliche Corona-Testergebnisse, ich glaube von PCR, aber vor allem auch von Schnelltestergebnissen, frei online abrufbar waren. Und jetzt nicht nur Person 21 vom Tag 21. Juli ist negativ getestet worden, sondern komplette Namen. Und es ist jetzt nicht, und das ist ja schon tragisch genug, dass ich von irgendwelchen Leuten ihren Namen und ihr Testergebnis aufrufen kann. Aber da waren ja teilweise dann noch die Adressen und Telefonnummern und im schlimmsten Fall noch mehr History dabei. Und das waren jetzt aber aufgepasst, das waren so plumpe Sachen wie IDs in der URL, die einfach aufsteigend waren, ID 1, ID 2, ID 3, geh einfach auf die nächste ID, hey, wie kommst du in den nächsten Schnelltest? Keinerlei Authentifizierung. Ich glaube, dass ein Fall sogar war, dass man die Webseite auch einfach hacken konnte oder den Server oder die API und Testergebnisse schreiben konnte, nicht nur lesen, sondern man konnte dann diversen Personen ein negatives, ja, wir lachen jetzt darüber, gell, aber im Ernstfall sind es, also man spielt hier so ein bisschen, in dem Fall spielt man vielleicht nicht unbedingt mit Leben und Tod, aber.
Naja, damals haben sich ja Leute Leute Schnelltestcode, ja, ich bin nicht krank, ich möchte unbedingt hier mitmachen bei irgendwas, Konzert, also da in der Anfangsphase haben wir nichts mehr gemacht, aber da war das ja so ein Darfschein und da Leuten eine Möglichkeit zu geben, sich Darfscheine zu drucken und dann Leute zu gefährden, die darauf angewiesen sind, dass das nicht so ist, das ist natürlich extrem schwierig.
Ja, und irgendwann haben ja die Tests, glaube ich, so ein bisschen was gekostet und wenn es nur 6 Euro war, aber wenn du den täglich brauchst und irgendwann waren die Fälle da, wo die Nase schon geblutet hat, wo du sagst, ich gebe mir mal schnell so einen pseudonegativen Schnelltest.
Ja.
Dann im Endeffekt spielt man doch wieder mit Leben und Tod, wenn man sich mal schnell den negativen Testergebnis holt, obwohl man positiv war und mal eben raus in die Menschengruppe geht. Auch wenn du ja gesagt hast, dass Covid vor allem in irgendeinem Status, dann waren es nicht mehr so schlimm wie jetzt vielleicht Ebola. Aber
schlimm genug.
Sind ernste trotzdem. Sachen. Da sollte man zumindest die URLs vielleicht ein bisschen besser verschlüsseln.
Genau. Da will ich gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das haben wir, also soweit ich weiß, alles richtig gemacht. Es gab auch ein Security Audit von dem System, da haben wir keine Lücken gefunden. Wir hatten, neulich ist ja die elektronische Patientenakte mal kurz ausgefallen, weil das eine Rechenzentrum einen Wartungstermin am Glasfaserkabel hatte. Das war überhaupt nicht auf Rechenzentrumsebene redundant ausgelegt. Wir sind direkt von Anfang an hatten wir das alles in zwei Rechenzentrum laufen, dass das halt auch ausfallsicher auch funktioniert auf allen Ebenen. Das war von Anfang an klar. Und eine Sache, die auch ganz wichtig ist, auf die ich sehr stolz bin, da habe ich nichts mit zu tun. Deswegen kann ich da schön den Rest des Teams schön hochheben, weil es eine öffentliche Anwendung war, besonders später mit dem aus der öffentlichen Hand kam und später aber auch für die Öffentlichkeit war mit der Terminbuchung und so. Das war von Anfang an alles komplett accessible. Das war einfach keine Abkürzung genommen in der extrem kurzen Zeit, die ich gerade genannt habe. Leute vom Fach werden verstehen, wie beeindruckend das jetzt ist. Und da muss ich halt sagen, wir haben unseren Teil geleistet, ja, aber da waren so viele kluge Köpfe mit sehr viel Einsatz dabei und das war einfach auch ein super, super Projekt. Und das war dann mein zweites Once-in-a-Lifetime-Projekt für unser Team. Und da, das klingt dann halt jetzt so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen albern, ein bisschen lustig, aber so war das halt.
Genau, und jetzt habt ihr relativ frisch noch, würde ich sagen, habt ihr euer drittes Projekt, das sozusagen genau auch in diesem, so in dem vielleicht humanitären Bereich.
Das war letztes agiert. Jahr, da kann ich nicht so viel zu sagen. Deswegen können wir das jetzt auch kurz halten und dann können wir tatsächlich endlich mal über Local First sprechen, wofür wir eigentlich hier sind. Da ging es um die Planung und Durchführung von Konvois für humanitäre Hilfelieferungen. Und ich kann nicht sagen, für welches Krisengebiet es ist, aber eins der beiden großen ist es. Und da ging es dann noch viel konkreter um die wichtigen Dinge, dass das alles funktioniert. Da ging es darum, eventuell, es muss ursprünglich erstmal geplant werden, wo fahren wir denn jetzt hier eigentlich lang? Und man muss aber auch die Möglichkeit haben, wenn man im Konvoi ist, wo es dann eventuell keine Internetverbindung gibt, aber es gibt Dinge, die sich verändert haben, seit man die Planung gemacht hat. Zum Beispiel gibt es jetzt hier diesen Weg nicht mehr, diese Brücke nicht mehr, dieses Haus ist umgefallen oder hier gibt es jetzt einen Bereich, wo Menschen hingeflüchtet sind, deswegen kann man da nicht mehr mit dem Laster durchfahren. Alle möglichen Dinge, die in so Krisengebieten passieren, mussten da halt gelöst werden. Da sind wir aus denselben Gründen wie vorher halt dann auch, ne? Du sagtest es schon, Shep, wir haben uns da so einen Namen dafür gemacht, dass wir sowas können, sind deswegen dafür eingefragt worden, haben das für eine weltweit oder mit einer weltweit operierenden humanitären Organisation gemacht, die alle kennen, die da diese Hilfsgüterlieferung macht. Und der Ablauf da war eine Web-App, damals wieder in einem, das hieß dann Capacitor, also so ein PhoneGap-Nachfolger, Native Wrapper für Mobile App, damals tatsächlich sogar für iOS aus verschiedenen politischen Gründen gemacht. Und der wichtigste Aspekt davon ist, dass die sehr gute, sehr hochauflösende Satellitendaten von dem Krisensystem hatten, die sehr aktuell waren. Das ist so das, wo Zivilisten normalerweise nicht rankommen, Material. Und damit ist dann die Planung gemacht worden auf dem Gerät. Also die haben, natürlich gibt es so eine Geoplanungssoftware, also Google Maps ging da auch, aber es gibt es nochmal von Esri für Profis, wo am Ende so ein SVG bei rumkommt, das quasi so eine Route beschreibt. Das konnten wir importieren, dann daraus uns rauslesen, wo genau ist das eigentlich, dann die entsprechenden Map-Tiles dafür runterladen, dass man das bis auf die kleinste Zoom-Stufe auch sehen kann, was ist denn jetzt hier eigentlich, und das dann sicher auf dem Device speichern. Und damit konnten Leute halt dann ihre Planung machen, ihre Route machen und dann halt sehen, zumindest mit dem, als wir losgefahren sind, sah die Umgebung hier so aus, diese Brücke hier gibt es jetzt nicht mehr, wo ist die nächste Brücke oder die nächste Furt über den Fluss, die wir eventuell benutzen können in einem 3 bis 5 Kilometer Umkreis, wo wir auch die entsprechenden Map-Tiles dann automatisch um diesen Graphen rum mit runtergeladen haben, sodass dann der Konvoi schnell umplanen konnte, wenn er woanders hinfahren musste. Da hatten wir auch wieder 4 Wochen Zeit für. Da gab es schon eine bestehende Software, auf der wir das aufgebaut haben, die für Seenotrettung im Mittelmeer benutzt wird. Da haben wir natürlich ein bisschen Vorsprung mit gehabt, weil da sehr viele Aspekte schon gab, aber besonders diese Satellitendaten, sehr hohe Qualität, große Datenmengen, Verhandlungen über wie viel Datenspeicher auf dem Handy kriegt man eigentlich, wie stellt man sicher, dass das nicht im Browser evicted wird, weil der jetzt denkt, hier, wir haben aber jetzt mal genug. Oder weil die Leute irgendeinen Quatsch machen mit dem Handy und dann noch Spiele draufladen und plötzlich geht da irgendeine Garbage Collection los und schmeißt die ganzen wichtigen Daten weg. Das mussten wir auch schon alles richtig passend machen. Und ja, da können wir in 5 bis 10 Jahren nochmal drüber sprechen, dann kann ich da viel mehr Details und auch worum es da geht machen, aber da wie gesagt, kann ich aus vielen Gründen nicht mehr ins Detail gehen, aber das war auch ein, da waren alle im Team sehr motiviert, auch von der Organisation, mit der wir zusammengearbeitet haben, haben sehr kurze Dienstwege gehabt, haben auch da wieder keine Abkürzungen genommen und konnten halt mit unserer Erfahrung halt total glänzen, das halt in wenigen Wochen komplett durchzuziehen und abzuliefern. Genau.
Genau, also zeigt also im Grunde, das sind die Anwendungsszenarien, wo eben euer Stack und natürlich auch dann euer Know-how rund um den Stack, aber eben der Stack selber ja auch einfach glänzen. Genau, also wer in die Richtung was plant, der kann sich dann bei dir melden.
Bevor wir da hingehen, nur noch kurz der Werbung. Das sind jetzt unsere, die wirklich wichtigen Projekte. Aber viele Leute haben diese Projekte nicht und die Zahlen dazwischen. Das ist so, alle 4 Jahre kommt das so mal vorbei, so ein Projekt. Davon lebt natürlich kein. Genau,
wir machen doch andere Dinge, Sachen, willst du sagen.
Ne? Und da will ich jetzt keine Werbung konkret machen. Geht auf unsere Webseite. Wir haben da Use Cases auf der Couch-Webseite. Sind auch ein paar Dinge verlinkt. Man kann auch ganz viele andere coole Dinge machen. Ein großer Aspekt zum Beispiel ist halt so dieses, keine Ahnung, jemand, der vorbeikommt und eure Waschmaschine repariert und muss ein Ersatzteil bestellen. Die haben dann auch so eine Warenwirtschaft auf ihrem Laptop. Die muss so funktionieren. Da haben wir ein paar Kunden, die das machen. Oder ansonsten Point-of-Sales-Geschichten, Restaurants oder andere Geschäfte, wo halt sich ergeben muss. Der Commerce funktioniert halt die ganze Zeit, auch wenn vielleicht das man gerade mal im Keller ist oder im hinten Restaurant oder einfach generell das Restaurant hat kein gutes Internet oder wie auch immer es gerade ist. Hauptsache, das Geschäft läuft da halt weiter. Also da können wir schon coole Dinge machen, aber wie gesagt, keine Werbeveranstaltung. Ja. Nur,
ein bisschen ist okay.
Genau, auf jeden Fall. Nur sagen,
sollte man auch tun.
Dankeschön.
Genau. Ehre, wem Ehre
gebührt. Nur sagen, es muss nicht nur diese großen und schwerwiegenden Projekte geben, wofür wir das hier alles machen.
Puh. Genau. Ja, aber die sind halt einfach auch tolle Projekte, deswegen haben wir die jetzt hier mit in die Sendung reingenommen. Ja,
vielen Dank für die Plattform schon mal.
Genau, und dann haben wir ja gesagt, wir wollen auch nochmal auf Local First eingehen. Jan, ist das eigentlich dein Offline First nur in einem neuen Gewand?
Genau, also so fühlte sich das an, als ich das erste Mal gesehen habe. Da hat jemand unsere Ideen gesehen, hat aber eine andere Grundtechnologie gehabt, hat dasselbe Problem wie uns gesehen. Wie verpacken wir das denn jetzt mal, dass sich mehr Leute dafür interessieren und geben dem so einen theoretischen Überbau, das erkläre das Warum, warum ist es wichtig, was für Dinge, mit welchen Dingen kann man sich identifizieren, was ist auch idealerweise ideell wichtig, so wie wir das gemacht haben, mit all diese Cloud-Gegenbewegung, dass man so ein bisschen, ja, stick it to the man, so ein bisschen da hat. Das ist jetzt so dieses, naja, die machen dasselbe, was wir machen. Viel Glück, wir sind da auch nicht sehr weit mitgekommen. Also ja, natürlich, wir haben unsere Erfolge und wir haben auch eine Firma, die wir damit betreiben, aber auch, wir sind jetzt hier nicht das nächste große Ding geworden. Das muss man auch anerkennen. Und dachte ich halt, ja, das wird jetzt ja das nächste so sein. Ganz besonders gibt es da einen Autor, der Martin Kleppmann, der hat ein Buch geschrieben, Building Data Intensive Applications oder Data-Driven Applications, das so das Datenbankbuch ist. Das kam, glaube ich, 2016 so raus. Und das haben dann irgendwie alle gelesen, ich aber nie, weil ich wusste das ja schon alles. Weil ich als Datenbankentwickler bin, muss ja so eine Bücher nicht mehr lesen, habe ich gedacht. Habe aber dann trotzdem mir das gekauft und geguckt, was dachte er dann so über CouchDB, und hat er ganz abfällige Sachen über CouchDB geschrieben. Hatte zwischendurch auch noch so Papers gemacht und dann waren da sogar Fehler drin. Und ich habe ihm ge-emailt, hey, das könnte man ein bisschen anders formulieren. Und dann sagt er, ja, passt schon. Und war dann auch nicht so, da fand ich nicht so nett und ist nicht so ganz drauf eingegangen. Und ich dachte, wir sind doch im selben Team, und hatte so ein bisschen meinen persönlichen Antagonismus mit ihm. Habe ich ihm aber auch so nie gesagt. Hört er jetzt, wenn er zuhört hier auf, spricht leider, er ist Engländer, aber er spricht auch Deutsch. Wenn er jetzt hier zuhört, dann hört er es jetzt zum ersten Mal. Also ich wirklich dachte, was soll denn das? Macht doch einfach bei uns bei Offline First mit. Wir haben den Domain, wir haben den Slack, wir haben eine Community. Macht doch hier einfach mit, statt euer eigenes Ding. Aber die kamen halt aus der Welt der CRDT, der Conflict-Free Replicated Data Types. Wir haben jetzt bei CouchDB die Technik nicht so gut besprochen. Da habe ich auch noch Links zu, die ihr verfolgen könnt. Da habe ich gleich noch eine Aussage zu euch. Ich werde es nicht im Detail erklären. Die CRDTs funktionieren aber grundsätzlich anders. Aber wenn man guckt, wie beide Systeme funktionieren und wie man konkret alle letzten Probleme löst, die es diesem Space gibt, ist es so ein, man kommt so auf zwei Enden an und nähert sich immer weiter an. Und wenn man dann in der Mitte ist, benutzt man dieselbe Terminologie, um die ganzen Unterkomponenten zu beschreiben. Und die sind nur etwas anders zusammengewürfelt. Also technisch riesig Unterschiede gibt es da nicht, würde ich sagen. Einer großen Unterschied, den CRDTs aber haben, die haben einen sehr ausführlichen akademischen, theoretischen Hintergrund und Ausbau. Es gibt schon seit den Anfang der 2000er, ich weiß nicht, wer es noch kennt, SubEtherEdit hat das damals populär gemacht, so ein Code-Editor. Wir schreiben gerade in einem Google-Doc hier rum. Das war dann der erste Native-Editor für einen Mac, der sowas konnte. Anfang der 2000er. Mein Freund Mapp und seine Kollegen haben das gemacht. Die benutzen CRDTs dafür. Das ist später gab es mal Google Wave für eine Zeit. Das hat auch darauf aufgebaut, auf einer einfacheren Variante davon, die sich, glaube ich, Operational Transforms nennt. Leute, die daran gearbeitet haben, waren jetzt auf der Konferenz auch wieder. Das ist alles sehr, sehr cool da. Aber grundsätzlich ist es eine andere Technologie. Die hat etwas mehr Unterbau, etwas mehr Theorie. Da gibt es mathematische, theoretische Abhandlungen dazu, wie man sicherstellen oder wie die beweisen können, dass alles, was sie sagen, auch funktioniert. Und alles zusammengenommen ist das eigentlich schon ziemlich cool, besonders was sie dann damit auch tatsächlich konkret machen können. Und das hat alles dann angefangen bei denen 2019, da so ein bisschen nach Martins Buch, dann aber auch mit Martin als Co-Autor hat die Firma oder das Research Lab Ink & Switch, das aus Heroku-Gründern von denen gegründet und finanziert wird, gibt es ein Essay, die sagen so, hier erklären wir mal Local First. Und ich muss zugeben, ich habe es noch nie ganz durchgelesen, weil das sehr, 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 sehr lang ist. Und wenn ich da die Inhaltsangabe sehe, die habe ich mir hier auch, oder das Inhaltsverzeichnis sehe, das habe ich hier auch in den Shownotes, dann sind das so 7 Punkte. Da weiß ich sofort, was die meinen, weil das sind auch unsere wichtigen Punkte. Also deren Aspekt Nummer 1 ist, Daten sind immer verfügbar, weil sie ja lokal gespeichert werden. Man muss nicht, es gibt keinen Spinner, man wartet nicht, dass es irgendwas lädt, sondern die Cloud ist einfach nebensächlich. Also die Daten sind immer da. Zweiter Punkt ist, man kann auf jedem Device die Arbeit immer weitermachen, auf dem man gerade ist, von Handy nach Tablet, nach Desktop und so weiter. Habe ich ja gerade alles schon erklärt. Also das haben die auch ganz wichtig. Nummer 3. Das Netzwerk ist optional. Das steht im Essay drin. Da sagen sie konkret, das Offline First. Die Offline-First-Bewegung hat diesen Punkt pioniert. Wir übernehmen das ja einfach. Das haben die gut gemacht. Punkt. Also, die Local-First-Leute sagen, wir Offline-First-Leute haben das mit dem The Network is Optional. Diese Diskussion haben sie quasi einfach copy-pasted und auch attributed. Und das ist vollkommen nett und cool, dass sie das gemacht haben. Deren Punkt Nummer 4, das ist, wo CRDTs besonders gut funktionieren, ist halt, die nennen das hier einfach, seamless auf Englisch. Mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Aber sehr einfach und
nahtlose Zusammenarbeit
zwischen mehreren Menschen, sodass man halt, wie wir jetzt dieses Google Doc zusammen editieren, aber für alle Anwendungen. So, ne, selbst wenn wir jetzt.
Aber kann man dann sagen, dass vielleicht Local First einfach nur etwas granularer arbeitet mit den Daten, mit den Datenfragmenten, als das vielleicht jetzt dieser Dokumentenansatz von Pouch und CouchDB tut? Also so würde ich das interpretieren,
oder? Das ist ein sehr guter Punkt.
Oder?
Ich würde kurz durch die Inhaltsangabe durchgehen, dann kommen wir darauf zurückkommen. Aber das ist ein sehr guter Punkt, dass da dann eine ganz gute Entscheidung ist. Deren nächster Punkt ist auch die Langlebigkeit von Software. Also dass, ne, wenn alles schön Open Source ist und man selber die Daten auf den eigenen Devices hat, da kann man sicherstellen, dass es das auch immer wieder gibt. Also dieses berühmte, das Startup macht jetzt kein Geld mehr, Problem damit umgehen kann, dass man nächster Punkt, Sicherheit und Privacy mit einbauen kann, weil man nur Daten rausgibt, die man teilen will und nicht by default, die Cloud hat alles und dann darf man sich seine Daten eventuell mal noch wieder zurückholen. Und dann konkret aber auch nochmal Kontrolle und Besitz um Daten gehört den Leuten, die es benutzen und nicht den Firmen, die es betreiben. Das
ist vielleicht auch der Hauptantrieb, oder? Dieses Privacy?
Also,
ist es das nicht vielleicht?
Ich hab gleich noch so einen Punkt und wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Also ich will da nur sagen, als ich unsere Sachen zusammengefasst habe, das war nicht ganz so super strukturiert und war noch ein bisschen mehr rara, wir müssen die Leute davon überzeugen, dass das überhaupt eine gute Idee ist und die haben das schon sich etwas mehr Mühe gegeben, das richtig schön zu machen, aber im Grunde sagen wir dasselbe, mit was wir da machen wollen. Und um das jetzt einfach zu sagen, Local First ist das Offline-First der CRDT-Technologie, wo Offline-First das auf Couch- und Bouch-Technologie macht. So, das ist die vereinfachste Sage. Und da können wir jetzt gucken, was sind jetzt da eigentlich im Ansatz die Unterschiede konkret? Also, Granularität gerade schon genannt. CRDTs kann man halt benutzen, um tatsächlich so Textkollaboration zu machen, wie wir sie halt gerade in Shared-Text-Dokumenten, Hackpad und so weiter machen kann. Das ist ein Anwendungsfall, den man theoretisch auch mit CouchDB machen kann. Aber das ist so, jede Technologie hat ein, das kann man machen, muss man aber nicht. Und für, wenn ich jetzt eine Anwendung bauen müsste, die Textkollaboration hat, würde ich dafür auch CRDTs oder Operational Transforms benutzen und nicht CouchDB. Wo CouchDB dann passen würde, ist zu sagen, weil das haben diese Dienste ja auch oder diese Anwendung ja auch, zu sagen, jetzt, wenn wir gleich alle schlafen gehen, dann gibt es keine Edits mehr in dem Doc. Und Google Doc sagt dann, ah ja, hier ist jetzt erstmal ein Snapshot für diesen Tag oder für diesen Edit-Burst, der ist jetzt fertig. Leute, die eventuell To-Dos bekommen haben oder gementioned worden sind, kriegen jetzt ihre E-Mails, weil jetzt ist dieser Edit-Burst fertig. Dass man nicht jede Minute eine E-Mail bekommt, sondern eine aggregierte E-Mail bekommt. Dass man aber auch sagen kann, hey, hier gibt es jetzt für jeden Edit-Burst gibt es eine automatisch gespeicherte Revision, dass man nochmal zurückgehen kann notfalls. Und das ist zwar Sachen, die auch CRDTs können, aber das ist dann schwieriger für die von der Technik. Also wenn du alles sehr granular machst und du dann quasi für jeden Buchstaben und jede Zahl auf deinem Dokument dir für immer merken musst, was sind jetzt hier die verschiedenen Versionen, zu denen ich zurückgehen möchte, dann wird das da sehr teuer von, wie die Daten sind. Und auch da kann man drumherum arbeiten. Man muss nicht jeden Zwischenschritt speichern, sondern nur Snapshots und so weiter. Und bei Couch würde ich sagen, ja, dann kannst du auch einfach dein JSON oder was auch immer einfach in eine Couch schmeißen und hast dann da deinen Snapshot auch. Und das geht dann und den kann man dann auch wieder rumsynchronisieren und alle haben dann ihre eigene Datenbank. Also ich finde eher, dass die Daten auf diesem Granulationslevel komplementär sind. Und der Hauptpunkt, warum es CRDTs gibt, das ist der Anfang, das C da drin, ist nämlich conflict-free, dass es da Datenstrukturen sind, mit denen man Dinge machen kann, die, wenn sie in verschiedenen, auf verschiedenen Rechnern zu verschiedenen oder verschiedenen Devices zu verschiedenen Zeiten passieren, von verschiedenen Menschen gemacht werden, irgendwann, wenn alles wieder zusammenkommt, zu einem Ergebnis kommt, was bei allen gleich aussieht. Und das ist natürlich total attraktiv. Als ich gerade CouchDB und PouchDB erklärt habe, habe ich das mit Git gleichgesetzt, wo Vanessa dann auch kurz lächeln musste mit, ja, ja, wir arbeiten alle und dann passt das schon. Und ja, wir kennen alle Merge-Konflikte oder machst Git-Pull und geht nichts mehr oder du machst dir irgendwie Konflikte in den Source-Code. Und Git ist halt sehr explizit, schreibt in den Source-Code so große Marker rein, die sagen, die sicherstellen, keine Programmiersprache glaubt, dass das irgendwie korrekte Syntax ist und sicher, du hast sicher einen Compile-Fehler, einen Parse-Error, dass du auf jeden Fall dich drum kümmern musst, dass du es behebst. Das zeigt dir auch beide Visionen oder manchmal auch noch eine Base-Revision an, sodass du relativ mechanisch deinen Konflikt lösen kannst und dann geht's halt weiter. Und das ist der große Unterschied zwischen wie CouchDB und PouchDB Dinge machen oder wie Git Dinge macht und wie CRDTs machen kann. Bei CRDTs können Konflikte gar nicht erst entstehen, weil du hast Operationen wie, ich habe hier eine Liste, ich kann vorne was ranstecken, ich kann hinten was ranstecken, ich kann zur Position X was machen oder ich kann Position X austauschen. Das sind so Listenoperationen und die lassen sich etwas verallgemeinern auf andere Datentypen halt auch. Aber was sie nicht können, ist einfach zu sagen, hier ist ein generisches JSON, ersetzt das mal durch ein anderes generisches JSON und finde selber raus, was die Unterschiede sind und bilde das auf ein CRDT ab. Da gibt es dann Leute, die sagen, man kann einen CRDT in einem CRDT machen. Das muss ich sagen, müsste ich mir theoretisch auch nochmal genauer anschauen, dass man das ne, aufeinander stapelt und dann kann man auch damit umgehen. Und es gibt auch einmal ein Paper, das heißt JSON-CRDT, das auch von Martin ist. Das habe ich auch mal gelesen. Und das sagt eigentlich, das, was ich gerade gesagt habe, geht nicht, sagt er, hier habe ich hier gelöst. Und im Absatz dann ist, im letzten Absatz ist dann ja hier weitere Arbeit ist. Ja, und dann müsste man sich mal Garbage Collection angucken, um das auch praktikabel zu machen, weil so wie es jetzt gerade ist, speichern wir alles für immer und das ist natürlich nicht produktionsreif. Und ich sage, ja, herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt die ganze Presse bekommen für dein JSON-CRDT, funktioniert jetzt hier, aber keiner kann es benutzen, aber alle glauben, dass jetzt das geht. Währenddessen wir halt jetzt hier und währenddessen, ne, da war ich dann wieder so ein bisschen sauer, erzählst du hier Quatsch über CouchDB, aber deine Sachen funktionieren auch nicht und wir machen hier coole Dinge, die tatsächlich funktionieren. Ich war immer so ein bisschen, warum macht ihr das alles so? Und wie gesagt, da kommt, habe ich vorhin ja schon gesagt, da kommt ein Happy End gleich noch. Also ich bin nicht mehr sauer auf Martin. Was CRDTs halt nicht können, ist, also zumindest per Default nicht können, ist zu sagen, wenn ihr beide jetzt meine Telefonnummer aufschreibt und dann haben wir kurz einen Hiccup im Internet, weil kann ja mal passieren, und dann ist da vielleicht eine 0 und eine 9 dabei und ihr hört das jeweils unterschiedlich, weil der, jetzt muss das Audio mal schon wieder aufgeholt werden, Algorithmus, das so komprimiert, dass bei einem die 9 immer mit die 0 zurück ankommt. Und dann tragt ihr in meinen Working Draft Internal Contact Data meine Telefonnummer rein und Vanessa macht, schreibt eine 9, wo Shep eine 0 schreibt. Und das CRDT kann dann nur sagen, kann sich nur entscheiden, eine von den beiden Versionen gilt dann und die andere nicht, aber kann nicht sagen, das stimmt jetzt hier. Oder kann nicht sagen, bei Telefonnummern, oder kann sagen, okay, mach doch eine Zahl mit rein und plötzlich habe ich eine 11-stellige Telefonnummer, die ja gar keinen Sinn ergibt und ihr nicht mal wisst, wo der Fehler ist, weil es ja nicht klar ist vom Kontext. Ja nicht.
Das ist wahrscheinlich nach Zeitstempel oder sowas, oder?
Das wäre eine Lösung. Also dazu müssten dann dein Device und Vanessas Device sich darauf einigen, welche Zeit gerade ist. Dafür gibt es Technologien, die Firmen wie Google und Microsoft einsetzen, die sich aber auch nur die leisten können. Das gibt es für uns so nicht, dass wir auf eine...
Okay, ich dachte irgendwie UTC, Time...
Da geht es dann... Das ist ein Tangent, den können wir gleich nochmal angehen, was Conflict Resolution angeht. CRDTs benutzen keine Timestamps, sondern eine logische Zeit mit was kommt wonach oder an welcher Stelle wird welche Operation gemacht.
Okay, also so ein bisschen so Blockchain-mäßig, kann man sagen. Also quasi immer so, das war vorher und das wird dann sozusagen da drauf gedifft.
Ganz vereinfacht gesagt, ist das sehr ähnlich zu diesem Aspekt, korrekt, ja.
Oder wie Git arbeitet ja letztlich auch, ne?
Ja, Git basiert ja, ist ja immer noch zeilenbasiert zumindest und nicht character-based. Den Punkt, den ich hier aber machen möchte, ist, dass es CRDT gibt, dann entweder meine korrekte Nummer, meine falsche Nummer oder eine ungültige Telefonnummer raus. Und diesen Satz habe ich dann halt auch von Martin bekommen. Für die Szenarien, wo es tatsächlich so einen verteilten Konflikt gibt, gibt eine CRDT garantiert einen Wert zurück. Im schlimmsten Fall ist das aber gibberish, also das englische Wort für Quatsch. Das gibt der Autor des Papers, ne, der hat dann auf der Bühne das gesagt und da war dann klar, so weit auseinander sind wir gar nicht. Und währenddessen auf unserer Seite ist, wir sagen dann, ihr habt jetzt zweimal versucht, dasselbe Feld zu editieren, das ist ein Konflikt, den müsst ihr erstmal lösen. Und da gibt es ein paar Tricksereien in CouchDB, dass das nicht so schlimm ist wie bei Git. Eure Anwendung funktioniert jetzt nicht mehr, weil wir kein valides JSON mehr aus der Datenbank kommen. Wir suchen uns auch eine Version davon aus, aber wir behalten alle Konflikte und sagen, du musst jetzt aber nochmal gucken, was ist jetzt eigentlich das Richtige. Und wir haben sehr lange darauf bestanden, dass das wichtig ist, dass Leute sich um Konflikte kümmern. Und unsere Kritiker haben, unter anderem die CRDT-Leute, aber auch andere sagen immer, Entwickler möchten sich nicht um Konflikte kümmern. Das sind die nicht gewohnt, wollen wir nicht. Und wir sagen immer, die arbeiten aber doch mit Git, die machen jeden Tag Konflikte. Warum sollte das nicht wichtig sein? Aber, also nicht, warum sollte das ein Problem sein? Aber standardmäßig ins Datenmodell Konfliktlösung einbauen ist halt nicht, was man auf der Uni lernt, was man nicht im Alltag mitbekommt, sondern das ist einfach was Neues. Und was Neues, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, wie wir aus meiner Heimat sagen. Das ist einfach ein Konzept, was Leute nicht auf dem Schirm haben und das deswegen einfach nicht passiert und schwierig ist. Und da sind wir jetzt an dem Punkt inzwischen, wo wir sagen, da gibt es auch den Blogpost, suche ich euch noch raus, habe ich ein Modell entwickelt mit JSON Patch, es zu ermöglichen, dass CouchDB so wie Git zumindest Konflikte resolven kann. Also was CouchDB macht, ist sogar noch ein bisschen weniger sophisticated als Git. Der versucht ja zu immer noch, also wenn Vanessa meinen Namen schreibt und du schreibst meine Telefonnummer, dann weiß Git, also zwei unterschiedliche Zeilen kann ich einfach mergen, geht weiter. Das kann CouchDB zum Beispiel von Haus aus auch schon nicht. Wir sagen, wenn das Dokument unterschiedlich ist, dann ist da ein potenzieller Konflikt. Und wir gucken aber nicht auf die Felder im JSON. Und mit diesem JSON-Patch-Approach habe ich zumindest oben auf CouchDB drauf mit einer kleinen Library gesagt, hier, die größten Konflikte, die so passieren können, oder 99% der Konflikte, die passieren können, können wir eigentlich auch automatisch beheben. Und dann nur noch die, wo tatsächlich dasselbe Feld geändert werden muss, da muss dann ein Mensch drauf gucken, wo wir dann sagen, wo wir an derselben Stelle sind wie Martin in CRDTs. Wenn es diesen einen seltenen Fall gibt, dann muss wirklich ein Mensch drauf gucken. Das kann kein Computer und auch kein LLM lösen. Was ist jetzt hier die korrekte Antwort? Ohne vielleicht noch das Telefonbuch zu fragen, falls es das noch oder irgendwelche andere externe Knowledge zu holen. Und als das so klar war, dass das, wo die CRDT-Community ist, zu sagen, ja, man muss vielleicht doch noch explizite Conflict Resolution mit einbauen und wo wir jetzt an der Seite sind, ja, man muss auch ein bisschen Conflict Resolution automatisieren, habe ich dann festgestellt, irgendwann letztes Jahr, wir sind genau an derselben Stelle, wir haben nur kommen nur auf unterschiedliche Wege zum selben Punkt. Mache jetzt keinen großen Riesenunterschied da. Und das war sehr befreiend, dass wir uns weder vor deren Technik oder auch vor deren ja, theoretischen und auch akademischen Hintergrund einfach nicht verstecken müssen. Dass wir sagen, ja, hier gibt es zwar zahlreiche Paper, die das alles beweisen, dass das funktioniert, aber technisch können wir das alles auch und am Ende lösen wir dieselben Probleme auf dieselbe Art und Weise. Und das war schon sehr cool. Und das ist dann auch zusammengekommen in meinem Local First Conf Talk und auch Martin war natürlich da. Wir haben lange gequatscht und wir kommen super miteinander klar und haben uns schön ausgetauscht zu, was denn, wir haben dir das gelöst, ja, das machen wir so und so. Und hat mir sein Buch kommt jetzt in eine neue Auflage. Ich durfte das jetzt probelesen schon mal, die neuen Kapitel und das ist auch, wird auch alles sehr gut. Also das war ein sehr schönes, wir kommen jetzt hier zusammen als Community und das war für viele Leute auf der Konferenz das erste Mal, dass sie von CouchDB und PouchDB gehört haben. Und ich glaube, wir haben uns ein bisschen, mindestens ein bisschen etabliert, als wir sind eine Alternative zu der Standard-CRDT-Technik, die da eigentlich immer vorgetrieben wird. Und es ist einfach cool. Damals, da stand ich dann vor 400 Leuten, 450 Leuten und habe denen coole Sachen erzählt und die haben dann mir Szenenapplaus gegeben für coole Dinge, die wir gemacht haben. Und weil ich vorher nicht wusste, dass das so cool wird, wollte ich es denen so ein bisschen um die Nase reiben. Ja, hier gibt es eine Linea, gibt es als Startup, es gibt noch andere Firmen, die viel Geld haben, die Dinge machen, die aber trotzdem noch sehr klein und nischig sind. Und viele Leute bauen ihre eigenen Sync-Engines und darüber wird dann gesprochen. Wohingegen, ja, wir haben die eine Sync-Engine und die ist einfach da und dann wir denken einfach nur auf der Ebene drüber noch weiter. Aber da ist es noch so dieses, wie baue ich das jetzt eigentlich alles noch? Alles sehr cool. Aber auch sehr theoretisch und noch sehr klein. Und ich würde sagen, wir retten hier Menschenleben links und rechts und ihr bastelt da mit euren Sync-Engines rum. Wollte ich so ein bisschen überheblich, aber auf eine freundliche Art und Weise. Alle, die den Talk halt sehen, werden sehen, ich bin da jetzt nicht reingekommen und habe da war da unfreundlich, sondern wollte einfach nur sagen, hey, voll cool, dass ihr hier seid. Wir machen das schon lange. Hoffentlich kommen solche Projekte auch mal auf euch zu, wenn ihr das nur auch richtig positioniert. Aber damit habe ich es, glaube ich, ganz gut geschafft zu sagen, hey, das, was wir machen, ist auch ziemlich ernst. Dafür muss man nicht auch 20 Paper erstmal für diese Technologie haben, sondern das wird hier von echten Leuten benutzt für echte Dinge. Und das war ziemlich cool, da jetzt aufgenommen zu werden. Und so habe ich den Talk dann auch eingeleitet mit, wir haben nie so viele Leute zusammenbekommen. Wir hatten ein paar Events gemacht, das Offline-Camp. Da waren vielleicht mal 80 oder 100 Leute waren, glaube ich, das Größte, was wir mal für ein Wochenende mal zusammenbekommen haben. Wir haben nie eine Konferenz gemacht. Die Online-Community hat sich dann immer weiter zerfasert. Das war dann alles nicht so. Also wir haben da nicht richtig den Zeitgeist getroffen. Und für mich ist es jetzt total klar, Local First hat auf jeden Fall den Zeitgeist getroffen. Ob es Mainstream wird, weiß ich nicht. Da stehen wir immer noch davor. Aber da sind jetzt mehr Leute an dem Thema, die sich dafür dieselben Dinge interessieren, für die wir uns auch interessieren. Das ist unheimlich toll zu sehen. Das ist jetzt mal wir waren schon ein bisschen früher da, aber jetzt können wir trotzdem noch mitspielen. Wir hatten die Idee zwar früher, so bei Hoodie zum Beispiel, mussten wir Leute davon überzeugen, dass es sinnvoll ist, das so zu machen. Dann kam irgendwann Firebase, wo das alles so funktioniert. Und jetzt ist Firebase unser größter Competitor für, hey, könnt ihr nicht auch diese ganzen Dinge machen und dieselbe Reliability, die Google ja einem ja verspricht und so billig wie Google und so weiter. So, ne? Und wir sind so die ersten Pioniere und Pionierinnen, die in diese Richtung gehen zu, das ist jetzt Mainstream, aber dann können wir nicht mehr mitspielen. Das ist so oft passiert und bei Local First ist es das erste Mal, dass wir glauben, hey, da können wir jetzt auch mitspielen und einfach unsere coole Technologie an die Person bringen, an die Entwickler bringen und aber auch von denen noch ganz viel lernen, weil die haben super coole Sachen da gezeigt, die ich auf jeden Fall auch auf unser Ökosystem übersetzen möchte. Und ich hoffe einfach, in einer engen Kollaboration können wir da einfach eine richtig coole Plattform schaffen, dass noch viel mehr Menschen an so coole Software schreiben, die einfach vielen anderen Menschen helfen kann. Und das macht mich alles sehr, sehr glücklich.
Ja, manchmal ist es ja auch cool, wenn Leute eben sozusagen noch nicht also gebiased sind, weil sie euer Produkt, eure Technik kennen, weil sie dann ja völlig frei sozusagen Lösungen erdenken und dann potenziell eben auch was komplett anderes bei rauskommt, das auch cool ist. Ne? Wie ist denn das also, wenn ich diesen dokumentenbasierten Ansatz fahren möchte, dann würde ich ja CouchDB und PouchDB nutzen. Wie würde ein Framework heißen, was diese CRDT-Technik
umsetzt? Ich glaube, der erste Einstiegspunkt heißt YJS, also groß Y.js. Das ist, glaube ich, die Standardbibliothek, ja, die man da jetzt erstmal verwendet. Da gibt es noch andere, kleinere, die andere Spezialisierungen haben, aber ich glaube, das ist so der Aspekt. Die einzig andere, das ist aus dem JSON-CRDT-Paper ausgekommen, eine Technologie, die ich jetzt im Detail, die neueste Version, mir noch nicht genau angeschaut habe, die nur als es rauskam gesehen habe, das nennt sich Automerge. Das ist der Versuch quasi, was ich gerade so ein bisschen angespielt habe, versuchen generische Operationen auf Datenstrukturen auf diese CRDT-Welt umzusetzen. Also dieses nicht nur, ich habe eine Liste und kann da Einsätzen machen und ich repliziere dieses Einsetzung-Listenplatz 3 wird repliziert statt hier ist jetzt die Liste, sondern das halt konkret auf JSON und andere Datenstrukturen umzusetzen. Und da gab es jetzt ganz neu die Version 3, die wieder neue Probleme gelöst hat. Und ich glaube, da kommen wir langsam an den Punkt, man benutzt Couch und Pouch mit unserer Threeware Merge Library obendrauf oder benutzt diese Sache, ist dann, glaube ich, in der Anwendung am Ende gar kein so ein großer Unterschied mehr, solange man weiß, Dinge mit langer History, vielleicht nicht so gut in der CRDT-Welt, Dinge, die ganz feingranular sind, wie jeden Character-Input, also jedes Satzzeichen irgendwie muss einzeln synchronisiert werden und eine einzelne History für genommen worden, dafür eher die Couch-Seite nicht nehmen. Solange man das so ein bisschen im Kopf hat, tut sich da am Ende, glaube ich, nicht so viel. Was die Technikkonzept angeht, der eine Punkt, wo ich glaube, dass wir einen kleinen bis mittelgroßen Vorsprung haben, oder zwei Dinge. Der eine ist Einfachheit der Anwendung, weil wir einfach nur, du benutzt halt CRUD auf einem Model, wie du es sonst auch kennst, und das synkt dann magisch und du musst Konflikte machen. Da gibt's dann, hast du eine Callback-Funktion, die das macht. Und dann musst du halt Dinge damit machen. Also das ist schon alles. Und während da auf der CRDT-Welt, da muss man halt alles darauf anpassen, dass man diese CRDT-Operation halt korrekt benutzt. Dass wenn man jetzt hier ein Formular absendet, so baue ich jetzt mein Objekt zusammen und so checke ich das jetzt ab. Und da ist, muss ich persönlich sagen, bin ich jetzt nicht die Expertin, der Expertenperson. Da müsste man nochmal genauer schauen, wie das ist. Aber ich kenne den Umkehrbeispiel. Einen Tag vor der Local First Konferenz gab es ein Community-Event, da haben wir eine Demo gemacht, hey, so funktioniert das bei uns. Da saßen 50 Leute, inklusive, jetzt ein Bekannter von mir, der Developer Relations für Google Chrome macht, die haben alle ganz große Augen gemacht. Von hinten war von uns jemand dabei, hat den Leuten so ein bisschen auf den Laptop geguckt, das war der letzte Workshop am Tag, ein paar Leute haben einfach durchs Internet gescrollt und als sie dann gesehen haben, wie einfach das ist, dieses, es gibt keinen Schritt 3, aber ihr habt eine CRUD-App, die synkt, Demo, haben die sehr große Augen bekommen, sehr, sehr cooles Feedback gegeben, wie einfach das doch ist, dass das so eine schöne Vereinfachung ist des Ganzen, dass sie sich wünschen, dass es auch in der CRDT-Welt so einfach ist. Und ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber das ist externes Feedback, was wir als solches bekommen, dass es bei uns einfacher ist. Und der andere Aspekt ist, dass ich das Gefühl habe, und das muss ich auch nochmal hinterlegen, nochmal tatsächlich forschen oder mir jemanden bitten, das zu erforschen. Ich glaube, dass die Technik der CRDT etwas komplizierter ist als die Technik, die wir so haben. Ich sehe da in meinem Kopf sind da so zwei Barcharts und wir sind so 20% und CRDT sind so 80% von Technologie. Das alles, was die machen können, da haben die halt so einen großen Balken von Technologie, auf den man aufsetzt und wir haben halt so einen kleinen Balken und können ja im Prinzip dasselbe machen. Und ja, ich habe ja gerade gesagt, man muss vielleicht noch die Merge Library oben drauf machen, dann sind wir vielleicht bei 30% versus 80%, aber ich glaube, in ganz rohen Lines of Code, you need to ship to the customer, ist unser Ansatz einfacher und deckt trotzdem 90% der Anwendungsfälle ab, außer dieses vielleicht Real-Time-Text-Collaboration nicht. Und Einfachkeit von Code-Stacks ist ein wichtiger Aspekt. Je länger man Software macht, desto mehr weiß man das, desto mehr tut das weh, wenn Dinge lang und groß, also das, wenn man viele große, lange Dependencies hat, viele Lines of Code, die schief gehen können. Einfachheit ist langfristig einfach besser. Und ich glaube, da haben wir einen kleinen Vorsprung. Aber wie gesagt, das muss ich mir auch nochmal belegen lassen. Und der andere große Vorteil ist, dass wir halt sagen können, ja, CouchDB gibt es seit 2007, CouchDB seit 2012. Wir haben da schon allen möglichen Quatsch mitgemacht. Und grundsätzlich verlieren wir hier keine Daten und das ist robust und sicher und funktioniert. Und viele Leute halt in dieser Local-First-Szene, wie gesagt, ja, benutzt meine Local-Sync-Engine, meine Local-First-Sync-Engine. Wir haben auch schon mal eine Demo-App gebaut, damit wir so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was die Leute, die unsere Software benutzen, wie das für die sich so anfühlt. Ich so, eine Demo-App habt ihr gebaut? Ey, Demo-App? Eine ganze? Wo wir von der Historie halt schon mehr haben, aber unser Ansatz schon war, wir müssen erstmal hier 10 Demos schreiben, damit wir selber verstehen, wie es hier eigentlich funktioniert. Also das war schon sehr, manchmal
Ja, das ist ja auch der große Vorteil von CouchDB, ne? Dass man verliert keine Daten. Ne? Also es gibt dann im Zweifelsfall genau. Konflikte, die man lösen muss, aber es geht nichts verloren, es wird auch nichts, also um es jetzt mit AI-Terms zu sagen, das zusammen halluziniert wird aus irgendwelchen Fragmenten.
Also, dass ne? da manche Bereiche sind dann noch so ein bisschen in den Kinderschuhen und das ist aber auch wichtig für eine neue Community, dass die das alles auch nochmal sehr, also ich will jetzt nicht reinkommen und sagen, das ist Quatsch, sondern jeder kommt dann mit anderen, jeder lernt da neue Dinge mit und kommt dann vielleicht auf Lösungen, auf die wir auch irgendwann nicht gekommen sind. Ich will das nicht unterbinden, aber manchmal ist das schon so ein bisschen, ja, cute, das wird nie funktionieren, so wie ihr das gerade denkt, aber das müsst ihr halt selber rausfinden, das können wir euch jetzt nicht so reinreden, weil hätten wir auch nicht drauf gehört, ob wir das neu gemacht haben.
Ja. Und es kann ja sein, dass das eben dieses klassische, kann ja auch passieren, so wusste nicht, dass es nicht geht und hat es dann einfach gemacht. Ne? Genau. Kann ja auch passieren,
da theoretisch. Haben wir auch so oft schon gesehen und immer wieder schön und das will ich auf gar keinen Fall unterbinden.
Ja. Ich hätte noch eine Frage und zwar, also weil wir das jetzt noch nicht, so gar nicht thematisiert haben. Ich glaube, so ein, also gerade was so Datensouveränität angeht und auch so Dinge, die sozusagen noch laufen, wenn schon das Startup wieder schon lange zu und tot ist. Wie sieht es mit so Peer-to-Peer-Ansätzen aus? Also bei Couch und PouchDB ist es ja so, du hast halt deinen Server irgendwo im Netz stehen, der ist sozusagen die Datenverteilstation, der spielt zumindest mindestens mal diese Rolle. Aber gibt es Ansätze, ohne den auszukommen irgendwie oder mit noch weniger als einem Server im Netz, einem Datenbank-Server?
So vom Daten- und Synchronisationsmodell ist es sowohl CouchDB und PouchDB egal, wie mit der Gegenstelle gesprochen wird. In der Praxis im Internet ist es aber so, jedes Gerät ist irgendwie im Internet und die Cloud ist immer im Internet, also wird das so als Relay immer wieder benutzt. Das ist jetzt aber zum Beispiel als Beispiel aus dem Ebola-Projekt. Da gab es eine Callcenter-Software. Die haben wir ursprünglich auf derselben Software-Stack gemacht wie auch das Contact-Tracing. Und nur war dann auf dem Contact-Tracing ist, hier sind deine 10 Dörfer, die du jeden Tag abgrasen musst mit den Leuten jeweils drin. Hunderte von Datensätzen vielleicht. Callcenter war dann aber alle Datensätze. Callcenter war dafür da, dass Leute, die in Quarantäne geschickt worden sind, für die Familie in Ansprechstation waren zu finden, was ist jetzt hier mit meinem Angehörigen, mit meinem Freund und Nachbarn passiert, dass die Leute wieder zusammenfinden können, wenn jetzt die Quarantäne vorbei ist. Egal, wie sie ausgegangen ist. Und da waren plötzlich halt viel mehr Datensätze im Spiel. Und da war dann dieses, zumindest zu dem, die Hardware, die damals zur Verfügung steht und die Browser-Technologien, die wir damals hatten, da waren das zu viele Datensätze, dass das schnell ging. Es war dann immer jeder einzelne Laptop im Callcenter musste jeden Morgen erstmal alle neuen Datensätze laden. Das hat ewig gedauert und war nicht schön schnell. Und haben wir dann relativ einfach gelöst. Eine coole Sache, die PouchDB kann, erkläre ich will ich jetzt nicht ins Detail gehen, weil wir schon recht spät sind, aber das war mit einer Zeile Code zu unterscheiden, dass man PouchDB nicht als lokale Datenbank nimmt, sondern dieselbe API benutzt, um gegen eine Live-CouchDB zu sprechen. Also man kann da dann eine Online-Only-Applikation machen, ohne dass man die API umschreiben muss. Und das haben wir dann einfach ausgerollt und plötzlich ging das alles super viel schneller, weil die Leute einfach interaktiv mit der Cloud-Datenbank sprechen konnten und schon war die Callcenter-App richtig schnell. Außer in dem einen Callcenter, das eine schlechte Internetverbindung hatte. Und da ging das dann gar nicht mehr, weil die halt Latenz und Ausfälle hatten und Packet Loss und alles, so dass die dann das Callcenter gar nicht mehr benutzen konnten, weil es halt online always braucht. Und da haben wir dann die Lösung genommen. Wir haben CouchDB, die Server-Software auf einen Laptop installiert und den als lokalen Server benutzt an der Stelle, so dass die ganzen Laptops mit diesem lokalen CouchDB gesprochen haben. Das ging dann immer schnell, kurze Latenz. Und über den nicht so guten Online-Link sind dann halt die Daten immer rausgegangen und neuen sind reingekommen. Also der Austausch mit der restlichen Welt ist darüber passiert. Dafür mussten wir gar keinen Code umschreiben. Also das nur zu illustrieren, Couch und Pouch ist das egal, wie ihr miteinander verbunden seid oder welche Netzwerktopographie ihr habt. In der Praxis ist es jetzt aber schwierig, zumindest auf einem plattformunabhängigen oder auch in einem Operating, also betriebssystemunabhängigen Situation, dass ich jetzt, wenn wir jetzt alle im selben Raum sind, sicherstellen, dass mein Telefon mit euren Telefonen sprechen kann, ohne dass man noch durch irgendeinen Server gehen muss. Es gibt in der Webtechnologie gibt es WebRTC, Data Channel. Da muss man immerhin noch einen Signaling-Server haben, der dann sagt, hier, diese beiden Devices sind jetzt im selben WLAN und ihr könnt miteinander sprechen. Den kann man umgehen. Wenn man im selben WLAN ist, muss man ein Secret austauschen. Wir haben das als Demo mal gebaut mit, man fotografiert sich dann gegenseitig die QR-Codes vom Telefon und schon hat man dann eine WebRTC-Data-Verbindung. Darüber kann man PouchDB Device-to-Device replizieren. Und ich weiß, es ist gerade in Entwicklung. Es gibt mehrere neue Netzwerk-Stacks, die sagen, es gibt auch, die sowohl LoRa ist das eine, was gerade ziemlich cool ist, so also Low Power, Low Bandwidth, aber lange Reichweite, wo das so ein bisschen ist, man kann eine kleine Solarzelle und eine Batterie irgendwo auf dem Baum hängen mit einer Antenne und die ist dann quasi autonom das ganze Jahr über. Und dann macht man das alle 10 Kilometer und hat dann so einen 50 Kilobyte Link in die Wildnis und kann dann zumindest da Dinge mitmachen für einen Katastrophenschutz. So, ne? Wir haben gerade so ein Projekt, wo wir gucken, wie könnte man das im Ahrtal mal verteilen, sodass man wenn da nächstes Mal die Flut kommt, Gott verbitt, dass es nicht passiert, aber wenn da die nächste Flut kommt, dass man da wenigstens, wenn der Mobilfunk ausfällt, dass man da vielleicht noch so ein Backup-Netz hat, das vielleicht langsam ist, aber dass man einen Ping geben kann, hey, hier sind noch Menschen, die gerettet werden müssen oder hier ist folgende Situation passiert. Also das ist, da gibt es, also auf der einen Seite gibt es neue Netzwerktechnologien und darauf aufbauend gibt es wiederum neue Netzwerk-Stacks ab von TCP/IP. Die haben sehr komische Namen und der eine fällt mir halt gerade nicht ein. Aber eins davon ist so ein Mesh-Netzwerktechnologie, die so eine Mischung aus kann dieses LoRa benutzen, kann aber auch alles andere benutzen und ist so ein bisschen wie Tailscale oder WireGuard, macht das alles transparent weg. Solange man irgendwie Pakete hin und her schicken kann oder Daten hin und her schicken kann, kann dieses Mesh-System Daten verarbeiten. Und dafür baut jetzt gerade jemand einen Adapter für PouchDB für den Browser. Und das ist halt auch für ein Pilotprojekt, für ein Forschungsprojekt, wo wir uns gerade für einen Grant bewerben mit so einer Gruppe von anderen Leuten, unter anderem mit dem Bundesverkehrsministerium. Das würde darüber finanziert werden. Und da könnte man dann tatsächlich auch hat man gar nicht mehr Internet im klassischen Sinne, sondern eine wirkliche Peer-to-Peer-Mesh-Situation auf nicht mal Wi-Fi oder Mobile Netzwerken, wo das dann auch alles passieren kann. Also das ist für uns als Couch-and-Pouch-EntwicklerInnen out of scope. Ne, sobald man irgendwie Netzwerkverbindungen machen kann, ist uns das egal. Aber unser Datenmodell erlaubt es halt, dass man das beliebig miteinander verdrahten kann.
Mhm. Ja, ich finde, das ist irgendwie noch so ein technischer Aspekt, der irgendwie ganz gut reinpasst.
Auf jeden Fall.
Dieses Konglomerat und ja, und vielleicht eben tatsächlich auch in so Katastrophenszenarien, wo dann irgendwie wirklich ein bisschen mehr kaputt ist oder so. Und man dann vielleicht auch kein Starlink einsetzen kann oder möchte, dann ist sowas natürlich cool.
Wir hatten das gerade noch kurz angesprochen.
Okay.
Den will ich noch zu Ende ziehen mit dem, wir haben jetzt ja warum wir offline first machen, diese Punkte gemacht und direkt immer schon dazu gesagt, ja, in der Praxis war das jetzt ein bisschen, da waren wir vielleicht ein bisschen zu idealistisch, das ist jetzt so nicht geworden, aber zumindest waren das damals unsere Prinzipien, um zu gucken, wie kann man das an mehr Leute bringen, und das ist ja bei Local First und dem Essay ja auch passiert, hier sind unsere 7 Dinge, die uns wichtig sind, und da hast du ja zwischendurch auch schon gefragt, wie ist das denn jetzt halt in der Praxis, ist das jetzt nicht, ich glaube, dass Security und Privacy hast du gedacht, das wäre jetzt hier der größte Aspekt, der so wichtig ist. Und das war ganz spannend in der Local First Community zu sehen, dass da alles vertreten ist von Leuten, die sagen, dieser Punkt, der ist für mich am wichtigsten. Vanessa hat ja zum Beispiel gerade Linear schon angesprochen, die sprechen da auch jedes Jahr auf diesen Konferenzen und erzählen Dinge dazu. Und für die ist, denen ist quasi alles egal, außer die User Experience ist schnell. Wenn es gelingt, dass Linear besser zu benutzen ist, dass es mehr Spaß macht, dass es effizienter ist, der Rest ist denen komplett egal. Und das ist ja auch vollkommen okay. Die ziehen sich raus, die ziehen sich in Punkt 1 raus. No Spinners, die Daten sind immer lokal, kein Warten auf gar nichts. Das ist alles fluid, Interface und schön und schnell. Gleichzeitig gibt es aber Menschen wie Martin, die sagen, nee, dieses, dass am Ende EndnutzerInnen Kontrolle über Daten haben, das ist mir am wichtigsten. Und er ist halt so der ideologische, also zentrale Figur, der Gandalf dieser ganzen Geschichte. Die sagen, hier, das ist mir wichtig. Oder so ein bisschen wie Tim Berners-Lee auch immer sagt, das Web ist für alle, sollten hier mitmachen. Und wir sagen, ja, das Web ist zwar für alle, aber wir machen hier auch TikTok und Banking und Scams und hast du nicht gesehen. Das ist auch das Web. Aber das ist jetzt nicht, was Tim sagt, dafür mache ich das. Und so ist Martin auch so ein bisschen zu sagen, diese ideologischen Dinge sind uns wichtiger. Und so gibt es dann Abstufungen, Leute, die die Technik cool finden, Leute, die tatsächlich mit der Technik coole Dinge machen wollen, Leute, die darüber nachdenken, wie sieht die UX aus, wenn man diese Technik jetzt hat und was für Probleme muss man da lösen, bevor Nutzer das überhaupt erst annehmen, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und manche wollen einfach sagen, ja, das hat halt Vorteile für meine Firma, auf welche Art auch immer, das machen wir jetzt so. Ich glaube, wie bei uns wird auch bei Local First das mit dem die Souveränität über die Daten zu den Endanwendern wird, glaube ich, immer der kleinste Punkt sein oder immer der, da sind dann die Ideologen sind dann dafür, aber in der Praxis ist diese Umkehrung der Machtverhältnisse, da gibt es halt kein finanzielles Incentive für. Genau.
Ja, im Gegenteil,
wir sehen so ein bisschen, dass sich das öffnet jetzt mit der europäischen digitale Souveränität Diskussion. Ne? Wir müssen hier irgendwie von den amerikanischen Clouds runter jetzt, weil wir endlich eingesehen haben, dass es keine gute Idee war. Auch natürlich wieder viel zu spät und wir haben es ja alle früher schon gesagt, aber nein, auf uns hört ja niemand. Da wird das so ein bisschen interessant mit kommt dieses Thema so ein bisschen auf, aber bei den Leuten, die dann die Entscheidung treffen, die wollen dann das, was es jetzt in Amerika gibt, nur unter deutscher oder europäischer Kontrolle. Also die wollen wieder die zentralisierten Systeme, die sie kontrollieren können. Dieses leidige Thema Chatkontrolle wird ja immer wieder oder auf eine Daten, wie heißt das mit dem, dieses, ja, das quasi zentrale Stellen, die Daten so lange speichern bis Ultimo, sodass man da alle möglichen Schindluder mit betreiben kann, wo unter anderem vielleicht auch gute Dinge bei rumkommen, aber der Preis dafür zu hoch ist, für sogenannte Sicherheit und Freiheit. Das können wir jetzt nicht auch noch aufmachen. Aber da bin ich noch so ein bisschen vorsichtig zu sagen. Also auf der einen Seite gibt es jetzt auf jeden Fall eine Bewegung zu sagen, wir müssen sehr viel Infrastruktur neu bauen und aufbauen und da wird Open Source sehr viel gefördert, weil die europäischen Entscheider verstanden haben, dass das der beste Weg ist und da gibt es echt coole Projekte, die dahin angehen und manche davon haben auch Interesse, dass das Dinge auch offline oder lokal funktionieren und manche Dinge, die diese Souveränität auch haben, aber da hört das dann so ein bisschen auf der staatlichen Organisation oder der Gemeinde, die Gemeinde, die Stadt, das Bundesland oder der Staat, das ist der Souverän, nicht die Person an der anderen Seite. Und bis es da nicht mal eine Killer-App gibt, die das tatsächlich macht, die von Grund auf das umdreht, also Signal ist, glaube ich, die am weitesten verbreitete App oder WhatsApp, die ja dieselbe Technologie verwendet, gehört zwar Facebook jetzt, aber Signal ist jetzt, glaube ich, das Einzige, was so in diese Richtung gehen könnte, was wirklich schon breitentauglich ist, wo man einigermaßen Kontrolle über die Daten hat, das ist schon okay so, aber wir brauchen halt so, das nächste europäische Discord muss zufällig auf Local First oder Offline First gebaut worden sein und dann muss irgendwie von denen dann finanzielles Incentive eingebaut werden, dass das auch so bleibt und weitergetrieben wird. Dann kommen wir vielleicht an den Punkt, dass das so ein Kernpunkt wird, von wie IT eigentlich gemacht wird. Und bis dahin bleibt das wahrscheinlich so ein Nischenthema für Projekte, wo Leute dann aus der Praxis sagen, das Netzwerk ist optional, wir brauchen Lösungen, die stabiler sind als nur ein Internetlink. Und dann kommen wir halt gerne immer an. Und ich glaube, das wird auch lange und immer so bleiben. Andere Leute, die in diesem Bereich arbeiten, nennen ihre
Protokolle und Projekte auch interplanetar. Also wenn wir auch sehr weit denken, wird dieses Problem nie weggehen, weil Mond, Mars und so weiter sind auch ziemlich weit weg und die Latenz ist hoch und das kann man nicht wegzaubern. Zumindest die nächsten paar hundert Jahre erstmal nicht. Und da ist es dann sinnvoll, Technologie zu haben, die damit umgehen kann.
Ja, sehr cool. Wir haben alles, würde ich sagen, cool aufgearbeitet. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, Offline First und Local First sind im Grunde nahezu deckungsgleich.
Nur zeitlich verschoben und die technischen Details so ein bisschen, aber
ja.
Du musst im Großen und Ganzen, wenn du, egal wofür du dich entscheidest, ja, wirst du mit mir Freund sein.
Ja. Der Schweinezyklus, der sogenannte, ist da ein bisschen zu schnell gegangen. Eigentlich dauert das ja immer so 10 Jahre, bis man dann wieder da ankommt, wo man mal war. Und nur mit einem anderen Namen, das ging jetzt ja dann in 6 Jahren schon. Genau, wie ist das mit der Local First Conf? Ist die jetzt zum ersten Mal?
Mal hier. Dieses Jahr? Und ich glaube, davor gab es noch so ein Vorgänger-Event. Also irgendjemand sagte, er hat jetzt seinen dritten Talk gegeben. Also diese Community trifft sich jetzt schon so ein bisschen länger. Das war jetzt aber das erste Mal, dass sie so groß war. Und es gibt noch eine Schwesterkonferenz in San Francisco im November, die SyncConf. Die ist ein bisschen mehr spezialisiert auf wie man tatsächlich Sync-Engines programmiert. Also so ein bisschen mehr Low-Level, als was jetzt die Local First Conf macht. Aber da gibt es noch keine Announcements zu, aber Crossing Fingers wird auch die Local First Conf in Berlin nächstes Jahr wieder stattfinden. Das war ein zu großer Erfolg, glaube ich, dass sie das nicht nochmal machen können. Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Ja. Ja, cool. Genau. Und ansonsten kann man ja erstmal auch die Videos der gerade frisch vergangenen Local First Conf schauen. Euren Offline First Slack, werden wir auch verlinken. Da haben wir auch schon hier in unseren Notizen haben wir den Link dazu platziert. Ich schicke euch
noch 2 Discords, einmal für die Local First Conf und dann gibt es noch eine Local Software Community auf Discord. Die sind etwas aktiver als der Slack. Da würde ich jetzt quasi Anschluss suchen. Ja, wir sind da sowieso alle auf beiden.
Ja, okay.
Aber das wird alles verlinkt in den Shownotes.
Okay, machen wir. Genau, und wenn es trotzdem noch Fragen gibt oder eben Menschen mit Projekten, die so in euer Beuteschema fallen, auf euch zukommen wollen, dann dafür werden wir auf jeden Fall auch dich verlinken.
Vielen Dank.
Deinen Kontakt.
Und der Jan ist auch im Community Draft.
Genau, findet mich da.
Da ist er auch, richtig. Genau, also Kontaktwege. Wird es reichlich geben. Dann sagen wir vielen lieben Dank.
Nochmal vielen Dank für die Einladung. Warst. Vielen Dank, dass ich so lange reden durfte. Thema.
Gerne. Wie sieht es draußen aus?
Donnert.
Ich habe das Fenster zu gemacht. Okay. Ich muss gleich erstmal gucken. Aber.
Genau. Sehr gut. Ist auf jeden Fall keiner reingekommen. Genau. Und es ist auch keine Sirene mehr an.
28 Days Later Situation.
Vermutlich gut gegangen. Ja. Genau, und bleibt noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr Hörerinnen und Hörer zugehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann kommentiert das doch gerne mal rein oder vergebt Sterne. Und nächste Woche geht's auch nochmal um Local First. Da haben wir den Thomas Steiner zu Gast. Da wird's aber mehr so um AI-Ansätze lokal im Browser gehen. Da gucken wir mal, was es da so gibt und was man da so mit
der Thomas
mit machen
auf
kann.
Der hat seinen Vortrag auf der Local First Conference auch gehalten. Lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzugucken.
Genau, aber natürlich nicht vorher schon, sonst weiß man ja schon alles. Ne? Also den als einziges erst nach der nächsten Version.
Das ist ja auch wahrscheinlich sehr wieder viel Datensicherheitsdings, dass ich jetzt nicht irgendwie meinen Code bei ChatGPT reinschmeiße, sondern es dann lokal.
Genau.
Naja, nächste Woche.
Ihr werdet sehen.
Wir werden es erfahren. Genau, wir spoilern nichts. Also, vielen Dank, ihr zwei. Liebe Grüße.
Vielen Dank dir.
Richtung Berlin, beziehungsweise in den Ferienort. Und nach Freising. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Nächste Woche. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.